Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7 Unser Ding.
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
Und MDR Sputnik. Late Line 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Holger Klein.
Und ich habe eine Frage mitgebracht und die lautet: Was kann ich Gutes tun? Wir haben Vorweihnachtszeit. Egal wo du hingehst, steht irgendeiner mit einer Spendensammelbüchse. Überall schreien dich Plakate an, dass du was Gutes tun sollst, indem du Geld irgendwo reinwirfst. Im Fernsehen schreien sie dich an. Überall wird dir gesagt, dass du ein schlechter Mensch bist und du musst irgendwo Geld reintun. Das wäre was Gutes, denn schließlich ist Weihnachten. Das kann aber nicht alles sein, ne? Dass wir irgendwo in Geld geben. Das kann vieles sein. Und wenn wir welches übrig haben, sollten wir das auch tun, weil es gibt nämlich ganz viele Leute, die davon profitieren. Leute, die kein Geld haben beispielsweise, denen kann man direkt Geld in die Hand drücken. Oder aber eine Organisation, die Leuten hilft, die kein Geld haben. Was auch immer das für eine Organisation sein mag. 0800 80 5x5 lade ich euch ein, anzurufen und zu erzählen, was ihr denn Gutes tut. Ob das mit Geld zu tun hat oder ob das mit Taten zu tun hat oder mit irgendetwas, was mir gänzlich unbekannt ist, zu tun hat. Denn nur Geld irgendwo hingeben, also nur Geld irgendwo hinzugeben, ist nicht das einzig Gute, das wir tun können. Wir können auch ganz viel andere gute Sachen tun. Und was das ist, das würde ich mir ganz gerne von euch erzählen lassen. Und auch was euer Antrieb ist, Gutes zu tun, würde ich gerne wissen. Ich wüsste ganz gerne, an wem ihr Gutes tut. Also woran tut ihr Gutes und woran erkennt ihr denn eigentlich, dass etwas gut ist? Weil es gut für euch ist? Das heißt noch lange nicht, dass es gut für mich ist. Und das heißt also noch lange doch dann nicht, dass ich billigen muss, was ihr tut, was ihr glaubt, was gut sei. Oder gibt es sowas Ähnliches wie objektive Maßstäbe, anhand derer wir erkennen können, was gut ist und was sich also auch zu tun lohnt, wenn wir denn Gutes tun wollen? 0800 80 5x5 ist unsere Nummer und den Anfang, den macht der Niklas. Hallo Niklas.
Hallo.
Niklas, was tust du Gutes?
Also nochmal, um mich auf die Vorredner zu beziehen, der immer alles hier mit Geld zu tun gehabt und ich finde vor allen Dingen von dem Stotterer vor mir echt cool, was er macht und wie ehrenamtlich er sich beschäftigt und mit so viel Zeit und ist mal riesen Respekt dafür und ich finde vor allen Dingen für jüngere Leute, die jetzt nicht eigenes Geld verdienen, aber trotzdem jetzt nicht untätig sein wollen, ist, finde ich, vor allen Dingen nett zu seiner Umwelt zu sein oder nett zu den Mitmenschen oder einfach, keine Ahnung, versuchen Gutes zu tun, ihm einfach jemanden grüßt oder so. Heutzutage sieht man alle noch mit grimmigen Gesichtern überall hinlaufen und so. Kaum einer grüßt noch oder lächelt oder so. Und das ist dann doch irgendwie ein bisschen schade, weil man eigentlich mit einem Lächeln so viel verändern könnte. Also es hat ja, jetzt irgendwie komisch.
Es gibt kaum was, was andere Leute so sehr irritiert wie ein Lächeln. Ja,
deswegen. Und ich kann das jetzt auf die Schule gut beziehen, wenn alle laufen da ihren eigenen Sachen daher, nächste Stunde Test und so. Einfach ein bisschen lächeln und nicht zu viel darüber nachdenken und so hilft auch manchmal. Und einfach die Leute grüßen, wie sollen die Lehrer grüßen unbedingt und so. Und wenn wir was machen, dann grüßen die meistens sowieso nicht zurück. Und wenn wir es einmal nicht machen, werden wir angeschnauzt oder so. Und das ist dann schon ein bisschen komisch, weil, naja, ist nicht wirklich rentabel, wenn man selber Gutes tut oder Nettes zu anderen.
Im Zweifelsfall führt es aber dann dazu, dass du, also es hat dann so einen Beschämen durch Beschenken-Effekt, ne? Also wenn du immer freundlich bist und Unfreundlichkeit zurückkommt, dann bist wenigstens nicht du das Arschloch gewesen. Auch objektiv nicht.
Ne? Ja, ich finde auch, der Gedanke zählt irgendwie, wenn man was Gutes tun will und was Schlechtes rauskommt, aber ist es ja eigentlich nicht gut, aber ich finde, der Gedanke zählt. Vor allen Dingen, wenn man sich sagt, ja, ich tue jetzt was Gutes und helfe jemand anderen und dann hilfst du ihm sozusagen falsch in einem Test oder du sagst ihm, wenn er drangenommen wird, eine Antwort vor und so und sagst was Falsches und er kriegt sozusagen das Beschämen, nein, stimmt nicht oder so, dann hast du eigentlich mit einem guten Gedanken gehandelt und willst ja nicht absichtlich, dass er irgendwie was Falsches sagt oder so, sondern ich finde, der Hintergedanke zählt, dass du was Gutes machen willst.
Na, das wäre dann, also wenn es gut gemeint ist, meinst du, ne?
Ja, sozusagen. Ich finde, es hilft irgendwie auch schon ein bisschen weiter, um aufs Geld zu beziehen. Ich kann es nur sagen, also wenn ich mit meinem Vater zum Beispiel in Berlin in der S-Bahn sitze oder so und dann kommen, wie du vorhin schon gesagt hast, ganz viele Leute so mit Puppen und mit so Büchsen so rum und sagen so, ja, betteln eben Geld. Und es ist irgendwie schon komisch. Und ich kenne es von meinem Vater, dass er eben nur Geld gibt, wenn es zum Beispiel für eine Zeitung sind wie Straßenfeger oder sowas. Und er nimmt dann meistens eben auch die Zeitung nicht an, sondern geht einfach bloß hin oder gibt ihn einfach so 50 Cent oder einen Euro und so. Und das finde ich irgendwie schon irgendwie vorbildlich oder schön gut, was er dann macht. Also, Ich finde auch so eine kleine Sachen oder auch die Gesten, wenn es so einen Geburtstag gibt oder so von Leuten, die jetzt nicht so wichtig sind, aber einfach ein Stück Schokolade, also eine Tafel Schokolade so schenkt, dann geht es eigentlich um die Geste, da was Gutes zu tun.
Wenn du Geld hättest, würdest du das dann ausgeben, um was Gutes zu tun?
Na, ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Auf den Straßen sieht man ziemlich viel von wegen, ja, spende hier, spende da. Aber ob ich darauf vertrauen würde, weiß ich auch nicht. Vielleicht ein bisschen.
Du kannst es auch direkt zum Pfarrer bringen.
Naja, kirchlich würde ich es eher nicht machen, ehrlich gesagt. Aber jetzt, wo der jemand von RTL erzählt hat, also es war mir bisher ziemlich suspekt vom Fernsehen her, aber wenn das glaubwürdig ist und so, dann würde ich das, glaube ich, auch machen.
Also weiß nicht, es gibt ja so eine, steht gerade einer auf lateline.de kommentiert, es gibt halt das DZI, also das deutsche, ich weiß gar nicht, was das ausgeschrieben heißt. Das ist halt eine Behörde oder eine Institut, das darüber wacht, ob Spendensammler seriös sind und ob nicht, und die vergeben halt auch ein Siegel. Also die berechnen dann auch, wie viel vom eingenommenen Geld geht eigentlich für Verwaltung drauf. Weil es gibt da so ganz interessante Fälle, insbesondere aus der Tierschutzecke, wo dann so alle paar Jahre mal wieder auffällt, dass irgendwie so ein Tierschutzverein irgendwas gesammelt hat und die Hälfte aber für Verwaltungskosten draufgegangen ist, also für Geschäftsführergehälter und Firmenwagen und sowas alles. Und die kriegen dann in der Regel auch kein Siegel von diesem DZI.
Na, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
Genau, da kann man immer mal gucken bei denen, genau.
Ja.
Ja, die Geste.
Ja, genau.
Ich danke dir, Niklas.
Alles klar.
Gute Nacht, tschüss.
Schönen Abend noch, ciao.
Und wo ist denn jetzt? Wen hat's denn jetzt gerade rausgehauen? Mist. Laura, hallo.
Ja, hallo.
Ich war gerade ein wenig irritiert, weil ich wollte eigentlich jemand anderen reindrücken, aber der war dann verschwunden und zwar so schnell, dass ich nicht mehr seinen Namen sehen konnte.
Ja, aber das ist nicht schlimm, ich freue mich.
Das ist gut. Laura. Wie tut man denn in Leipzig Gutes?
Ja, also ich denke nicht nur in Leipzig. Also spendentechnisch ist es bei mir und bei meinem Freund so, dass wir für Greenpeace spenden. Und ich habe mich die ganze Zeit so darauf gefreut, jetzt hier anzurufen und mal darüber zu sprechen, weil es wurde jetzt eben die ganze Zeit darüber erzählt, wie man ja Menschen was Gutes tun kann über humanitäre Hilfeleistungen. Und ja, das ist ein bisschen zu kurz gekommen.
Was ist zu kurz gekommen? Greenpeace?
Tiere. Ja, die Tiere auch.
Tiere?
Geht um Tierschutz, genau, richtig.
Na, Greenpeace ist aber doch eher Umweltschutz und nicht notwendigerweise Tierschutz, oder? Das ist ja nur so ein Abfallprodukt.
Ja, klar. Also Greenpeace macht ja ziemlich vieles. Die sind ja ziemlich, sag ich mal, großflächig. Also es ist ja nicht nur Umweltschutz, auch wenn ich überlege, die hatten jetzt dieses Jahr eine Geschichte, wo in Joghurt oder bei Hip, glaube ich, genmanipulierte Lebensmittel mit verarbeitet wurden. Und ja, da ist es ziemlich flächendeckend. Aber mir ging es vor allem, muss ich ehrlich sagen, darum, dass sie sich viel für den Walschutz vor allem einsetzen.
Mhm.
Ja.
Warum? Also warum sind dir ausgerechnet Wale wichtig? Also beliebtes Argument, warum interessierst du dich eigentlich für irgendwelche dämlichen Wale in irgendeinem dämlichen Meer, während vor deiner Haustür Kinder Hunger haben?
Ja, man interessiert sich.
Geht natürlich keinen was an, ne? Die Antwort auf diese Frage geht keinen was an. Das ist dann, also wenn mich jemand sowas fragt, sage ich immer, das geht dich ja einen Scheißdreck an, weil es geht ja gar nicht darum, da irgendwie was rauszufinden, sondern darum, mir den Vorwurf zu machen, dass ich mich um Dinge kümmere, die andere vielleicht nicht wichtig finden.
Nein, also man interessiert sich definitiv, ich interessiere mich auch dafür und ich finde das auch sehr schrecklich, aber da ich nun mal Student bin, musste ich mich jetzt mal für eine Sache entscheiden, gerade wenn es jetzt um das Finanzielle geht. Und man muss schon sagen, dass die Meere ja ziemlich bedroht sind durch die Überfischung und gerade dieses High-Fishing. Also das bringt ja auch das ganze maritime Ökosystem, sage ich mal, ins Ungleichgewicht. Und das hat schon wirklich... Ja, das wird noch wirklich starke Auswirkungen haben. Und das aber auch wiederum auf die Menschen, auf die kleinen Fischer, die darauf angewiesen sind dann am Ende.
Ja, aber die können mir doch egal sein, die kleinen Fischer. Die wohnen doch nicht bei mir hier um die Ecke.
Ja, aber warum denn? Wenn jetzt andere sagen, okay, ich spende jetzt Lebensmittel nach Afrika, geht es jetzt hier darum, die Meere zu schützen, dass dann auch die kleinen Fischer ihr Überleben und ihr Einkommen sichern können. Wenn man das mal ganz weit ausbreitet.
Ja. Weil alles mit allem zusammenhängt, ne? Denken wir jedenfalls. Ob das wirklich so ist, wissen wir gar nicht, oder? Wissen wir das?
Na, so genau weiß man es nicht, aber man wünscht es sich natürlich.
Ja. Was machst du bei Greenpeace? Gibst du nur Geld hin und gut ist oder machst du auch irgendwelche Aktionen mit, so ans Atomkraftwerk binden und was die alles so für Sachen machen?
Also ich bin ganz ehrlich, ich ärgere mich, dass ich mich damals nicht dazu entschieden habe, Meeresbiologie zu studieren.
Kannst du jetzt immer noch machen, aber du bist doch noch jung.
Jung bin ich noch, aber ich habe mich jetzt für einen anderen Weg entschieden und da helfe ich dann wiederum Menschen.
Aber du ärgerst dich nicht, Meeresbiologie zu studieren?
Ja, aber man kann, ich habe jetzt diese Entscheidung gefällt und das, ich meine, für das Studium gehen dann 6 Jahre ins Land und es ist schwierig dann zu sagen, ja, ich schalte mich jetzt einfach mal um.
Warum? Was machst du denn jetzt?
Ich studiere Humanmedizin.
Arzt?
Ja.
Ah. Da lässt sich möglicherweise sicherer Geld mit verdienen. Damit lässt sich ganz sicher sicherer Geld verdienen als mit Meeresbiologie.
Aber Ärzte ohne Grenzen, das ist ja auch dann eher so eine freiwillige Geschichte, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, sind die ehrenamtlich unterwegs? Ich glaube, die kriegen irgendwie, ich hab mit denen sogar mal eine sehr, sehr lange Sendung gemacht. Ich glaube, die kriegen irgendwie eine Aufwandsentschädigung, also dass die Wohnung hier weiter bezahlt wird und solche Sachen halt.
Ja.
Also, dass du nicht irgendwie, ich meine, das wäre so irgendwie, dass die nicht da völlig ins Kalte geschmissen werden. Und das würdest du dann tun? Also, du würdest nach deiner Ausbildung würdest du zu Ärzte ohne Grenzen gehen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, doch. Aber eigentlich wollte ich ja auch, was ich noch ansprechen wollte, was für mich jetzt noch so wichtig war, gerade um Gutes zu tun, muss man ja auch nicht immer, sag ich mal, Geld irgendwo reinstecken. Ich finde alleine auch solche Sachen wie Blutspenden oder wenn ich jetzt überlege, das ist jetzt nur, ein banales Beispiel, aber wenn vor einem jemand das Portemonnaie verliert und man das dann einfach ehrlicherweise wiedergibt, dann hat man ja auch was Gutes getan.
Ja. Tust du das? Hast du das schon mal gemacht? Ich überlege gerade, ob ich das jemals erlebt habe. Ich habe das tatsächlich nicht erlebt bisher.
Doch, das passiert mir ständig. Und ich muss auch ehrlich sagen, also jetzt nicht nur das mit dem Geld, auch wenn ich sehe, dass gerade behinderte Menschen im Rollstuhl Hilfe brauchen und ich gehe dann hin und ich biete auch direkt meine Hilfe an. Und ich freue mich dann, wenn sie die Hilfe angenommen haben und sie, sag ich mal, ein Stückchen weitergekommen sind. Das ist für mich das schönste Glücksgefühl, was es gibt.
Mhm.
Ja, das hält dann auch den ganzen Tag an. Das ist genial.
Wo du Blutspenden sagst, mache ich einfach mal wieder, ich weiß gar nicht, ich mache mal wieder Werbung für was ich echt gut finde, nämlich die Deutsche Knochenmarkspenderdatei.
Ja.
Da spendet man nicht Blut, sondern da spendet man Zellen. Wird dann typisiert. Also kannst du dich hinwenden, dann schicken die dir so Wattestäbchen, damit machst du so Abstriche von deiner Mundschleimhaut, schickst sie zurück. Dann wird so genetische Typisierung gemacht. Und falls irgendwann jemand mal Blutkrebs hat und durch eine Knochenmarkspende von dir möglicherweise geheilt werden kann, schreiben die dich halt an und sagen, hier, wir haben einen, dem könntest du das Leben retten. Das finde ich eine ziemlich coole Angelegenheit irgendwie.
Ja, auf jeden Fall.
Keine Ahnung, ob ich jemals in die Gelegenheit oder Verlegenheit komme, da von denen angeschrieben zu werden und bist dann irgendwie 1-2 Tage im Krankenhaus, kriegst irgendwie Tabletten und sowas. Also angeblich ist es nicht sonderlich schlimm. Früher haben sie einem irgendwie den Knochen aufgeschabt, aber das machen sie heute angeblich kaum noch. Also steht alles bei denen auf der Webseite, wie das funktioniert. Und ich finde einfach die Vorstellung, dass ich möglicherweise irgendwann mal ein paar Tage aufwende, und danach jemandem das Leben gerettet habe, finde ich extrem romantisch. Darum habe ich da irgendwie echt sehr gerne mitgemacht. Ja. Ja, dkms.de. Aber die plakatieren auch gerade überall, wie die Irren plakatieren.
Ja, das stimmt.
Plakatieren sowieso alle wie die Irren. Das kostet doch auch ein Schweinegeld. Da wüsste ich eigentlich auch gerne mal, wie da so das Verhältnis ist von Werbekosten zu Erlös hinten raus, also ob die.
Ja, aber dann ist natürlich die Frage, wie viel wert ist ein Menschenleben, ne?
Ja. Nix, ne?
Nee, also ich finde, weil du ja gerade sagtest, dass ja Unmengen Geld für die Werbekosten draufgehen, aber ich finde das echt gut, weil wie sonst möchte man denn die Menschen da erreichen? Und so gerade, dass sie da jetzt so bestimmte Stars da genommen haben, also deutsche Promis, sage ich mal. Die dann sagen, okay, hier, ich mache Werbung, ich habe den Abstrich gemacht, ob sie es nur gemacht haben oder nicht, ist ja egal, aber ich denke, dass das für viele ansprechend ist.
Ja, klar, und es ist halt auch so, es ist halt so schön unaufwendig, weißt du, du musst doch nicht mal eine Spritze kriegen. Sondern ja. So ein bisschen irgendwie Mundschleimhaut abschmieren und gut ist.
Und ich denke, selbst für Leute, die jetzt sagen, ja, jetzt dieser körperliche Eingriff jetzt durch die Knochenmarkspende, das ist mir jetzt nicht, finde ich dann auf jeden Fall gut zu sagen, okay, ich habe wenigstens den Organspendeausweis in meinem Portemonnaie. Weil das ist jetzt so eine ethische Diskussion dann, aber ich sage mir so, okay, nach dem Tod merke ich eh nichts mehr. Und wenn man dann eh eines natürlichen Todes stirbt, dann kann man mit seinen Organen wirklich viele Leben retten.
Ja. Das sowieso. Da könnte ich mich sowieso auch den ganzen Tag drüber aufregen, dass dass unseren Politikern die Kraft fehlt, uns alle zu Organspendern zu machen.
Ja.
So weißt du, so per Default. Also wir sind halt Organspender, es sei denn, wir erklären, dass wir es nicht sein wollen. Stattdessen müssen wir erklären, dass wir es sein wollen. Das finde ich sehr, sehr rückständig.
Aber ich dachte, da wurde jetzt irgendwie was entschlossen.
Ja, da hat sich dann irgendwie der Gesundheitsminister, hat sich dann da irgendwie so eine ganz seltsame Regelung abgerungen, dass die Krankenkassen jeden Versicherten irgendwie einmal ausdrücklich fragen, wollen sie oder wollen sie nicht. Aber es ist halt auch für einen Eimer. Also weißt du, ich will halt, dass jeder als Organspender gilt und wer es unbedingt nicht sein will, das sind ja sowieso immer nur religiöse oder quasi-religiöse Gründe, wer es unbedingt nicht sein will, der kann ja dann immer noch sagen, nee, will ich nicht, und das wird dann zentral vermerkt und gut ist. Aber da fehlt uns die Kraft, das ist seltsam. Aber da rege ich mich immer drüber auf. Also.
Ja, das finde ich wirklich schade. Ich meine, gerade ich als Medizinstudent im Studium, dann forscht man natürlich auch an den Körper und profitiert eben von den Menschen, die gesagt haben, ich spende mich.
Hm.
Und wo kann man denn besser lernen als am Menschen selbst?
Ja, der sollte nur tot sein.
Also das ist wirklich eine Ehre. Und ich meine, auch da muss man wieder sagen, gut, so diese Spende, diese Körperspende für die medizinischen Fakultäten, die ist jetzt auch nicht ganz selbstlos, weil man bekommt ja dafür von der Universität die Beerdigung sozusagen bezahlt. Und die ist ja auch nicht gerade günstig.
Ja. Körperspenden für die Wissenschaft, aber ich glaube, das machen sehr viele, oder? Irgendwo habe ich mal gehört, dass es so viele machen, dass die Kliniken gar nicht so genau wissen, wohin sie mit diesen Freiwilligen alles sollen.
Ja, das stimmt. Es sind eine Menge. Ja. Aber also, wenn man mal überlegt, was so eine Beerdigung kostet, also.
Ja, bist auch ein paar tausend Euro los.
Ja, richtig. Ja.
Ja, Laura, ich danke für deinen Anruf.
Ja, wunderbar, ich danke auch. Ich freue mich.
Gute Nacht. Tschüss.
Gute Nacht, tschüss.
0880, 5x5. Ich wüsste ganz gerne, was es denn Gutes zu tun gibt. Nicht nur in der Vorweihnachtszeit, sondern, aber auch in der Vorweihnachtszeit. Guten Abend, Robert.
Hi.
Robert, was soll ich Gutes tun?
Jetzt muss ich die Frage nochmal wiederholen.
Was soll ich Gutes tun? Jetzt muss ich die Frage wiederholen. Sind wir in der Schule? Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Du hast nicht aufgepasst. Ja, genau. Hast wieder gequatscht. Ja, mit deinem Sitznachbarn gequatscht, ne? Noch so ein Ding, dann gibt's hier einen Eintrag ins Klassenbuch, kriegt's denn hier.
Scheiße, mach mal da. Es ist nichts Gutes, was du da gerade getan hast.
Du musst dem Lehrer einen Apfel mitbringen, dann legt sich das wieder.
Genau. Nee, also was kann man Gutes tun? Also ich würde für mich persönlich behaupten, dass ich doch schon im Gegensatz zu anderen Jüngeren viel Gutes tue, weil einfach aus dem Grund, ich habe in meiner Ausbildung, also ich habe Physiotherapeut gelernt, war ich im Krankenhaus gewesen und da sieht man richtig viel Leid. Also da ist wirklich, man darf sich das nicht vorstellen, dass da nur Alte liegen, sondern ich habe auch mit einem behinderten Kind gearbeitet, das 1,5 Jahre alt war. Und auch einige Schicksalsschläge gesehen und da denkt man sich dann selbst einfach, man will was Gutes tun, um denen dann irgendwann zu helfen. Und wie ihr gerade angesprochen habt, ich mache beides, also ich bin Mitglied bei der, wenn man Mitglied sagen kann, bei der DKMS und Blutspender.
Mhm. Blutspender und gegen Geld oder Blutspender für Lau?
Gegen Geld.
Mhm. Wie viel gibt's da eigentlich? Also ich habe vor vielen Jahren habe ich mal jemanden interviewt von einer Firma, die Blutspenden machen gegen Geld, und er sagte halt, sie dürfen nicht damit werben, dass es dafür Geld gibt. Wie viel gibt's da?
Na, ich werbe ja jetzt wahrscheinlich nicht so damit.
Nee, du bist ja nicht die Firma. Also richtig, du kannst ja erzählen, was du willst.
Die Firma jetzt einfach nicht. Es gibt da Blutplasma, dafür kriegt man 15, jedenfalls bei der Firma.
Ja.
Und beim Blutspenden 20.
Plasma geht alle 3 Tage oder sowas, ne?
Ja, irgendwie so war das gewesen.
Mhm.
Und wenn man da als Mann fünfmal in einem Jahr geht, also in 12 Monaten, nicht im Jahr 2012, sondern in 12 Monaten in dem Kreis, kriegt man dann beim 5x25.
Ja.
Und bei einer Frau, weil die länger warten müssen, die müssen, glaube ich, 8 oder 10 Wochen warten, sind es 3. Bei der 3. Spende kriegen die dann mehr. Also das wird doch schon belohnt, wenn man da Stammgast ist.
Mhm.
Und wie die Anruferin vorher gesagt hat, man glaubt gar nicht, wie man älteren Leuten eine Freude machen kann, nur durch kleine Gesten. Und sei es einen Platz anbieten oder irgendwie mal einen Koffer aus dem Zug tragen oder irgend sowas. Die sind da wirklich erstaunt. Und man kriegt ganz oft, also ich kann ja jetzt bloß von mir reden, da bekommt man ganz oft zu hören, dass es doch schön wäre, wenn es mehr so Jugendliche gibt, die wirklich so hilfsbereit wären.
Warum ist das eigentlich immer diese Diskrepanz zwischen jung und alt? Also warum, ne? Weil also junge Leute leiden doch letztendlich wahrscheinlich genauso darunter, dass man ihnen die Vorfahrt nimmt, dass sie ihre schweren Koffer selber schleppen müssen und so. Also warum helfen wir nur den Alten?
Weil ich denke, dass die erstens viel schwerere Zeiten durchhaben, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und die es nicht anders, also nicht anders kennen, ist falsch, aber dass die, ja, der Respekt auch vor allem, spielt da, glaube ich, auch eine ganz große Rolle, dass der auch verloren geht. Und deswegen denke ich mal, gut, ich bin kein Autofahrer, ich kann da im Verkehr mit Vorfahrt und so nicht viel sagen. Aber
ja, aber kannst du eine Tasche tragen. Aber einem jungen Menschen trägt man die Tasche nicht, ne?
Na, weil die ist wahrscheinlich, ich würde zum Beispiel einem Jüngeren, der behindert ist, definitiv auch helfen. Das soll es nicht heißen. Aber, oder eben der verletzt ist. Aber einem Fitteren, oder jedenfalls der einen Koffer leicht in der rechten Hand tragen kann, auch aus dem Zug raus, warum sollte ich dem denn helfen? Der schafft es auch alleine.
Mhm.
Und bei den Älteren ist es ja wirklich so, also ich rede dann hier so 75 aufwärts, dass die, dass denen geholfen wird, aber die sich nicht trauen zu fragen und schon gar nicht Jüngere, weil sie wirklich, was man auch so, was manchmal hochgepusht wird, durch die ganzen Gewaltverbrechen etc. Ja? Und ich finde es eigentlich traurig, was so daraus geworden ist. Und ich nehme mir da immer ein Beispiel auch an anderen, gerade an Altenpflegern oder so, die mit oder Krankenschwestern, die ich kennengelernt habe, die da wirklich mit 100% dabei sind, wo ich mich manchmal frage, dass die ja nun wirklich die komplette Drecksarbeit machen müssen, aber trotzdem mit so einem Spaß dabei sind, da nehme ich mir auch immer ein ganz großes Beispiel dran.
Faszinierend, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und es gab mal eine Story, da hatte ich eine Verletzung gehabt, wo ich einfach nicht laufen konnte, auf 2 Krücken war, eine große Tasche, einen Rucksack und einen Beutel hatte. Und vom Halleschen Hauptbahnhof einen Gleiswechsel vollziehen musste. Und das hat keine Sau, die haben wahrscheinlich alle bloß zugeguckt und geguckt, ey, guck mal, wie gut der das schafft oder so. Und auch in solchen Situationen denke ich mir dann, ey, kann mir nicht irgendjemand helfen oder irgend sowas? Und auch aus dem Grund mache ich das, weil ich einfach ab und zu schon erfahren durfte, wie scheiße es ist, alleine gelassen zu werden, in Anführungsstrichen, dass ich einfach auf Leute zugehe und frage, ob man denen helfen kann, die ein wenig hilfsbedürftig aussehen, was jetzt nicht minderwertig klingen soll. Ja.
Ja. Danke für deinen Anruf, Robert.
Ja, nicht zu danken.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Okay. Ja, ciao.
Gutes Tun ist unser Thema heute Abend. Und wir kommen langsam dahin, dass wir Gutes tun und nicht nur dafür zahlen, dass andere Gutes tun. Obwohl das ja viel einfacher ist, dafür zu zahlen, dass andere Gutes tun. Dann müssen wir uns selber nicht anstrengen und vielleicht mal irgendwie uns die Hände dreckig machen, weil manchmal macht man sich auch die Finger dreckig, wenn man Gutes tut. Ne? 0800 80 5 mal die 5 ist unsere Nummer. Ich wüsste ganz gerne, was ich denn noch Gutes tun kann. Ihr habt da sicherlich die ein oder andere gute Idee, die ihr so mit euch rumtragt, während ihr den ganzen Tag Gutes tut. Tag aus, Tag ein tut der Moritz aus Ingolstadt Gutes. Hallo Moritz.
Hallo.
Moritz, was tust denn du Gutes?
Ich bin bei den Pfadfindern inzwischen seit 9 Jahren und ich finde, das ist eine ganz super Sache.
Pfadfinder sind die alte Leute zwingen, über die Straße zu gehen, ne?
Nein, überhaupt nicht. Also das ist, ja natürlich, das ist halt dieses Klischee, dass man irgendwie so, man wird es nicht los, genauso wie Kekse verkaufen oder sonst was.
Stimmt. Aber ist auch ein schönes Klischee. Ist ja halt, tut ja nicht weh.
Ja, genau. Mein Gott, das ist, es macht halt auch ein bisschen Publicity, dieses Klischee. Aber es ist im Grunde eine ganz normale Jugendvereinigung, wie es, was weiß ich, also ich komme aus Bayern, wie es Ministranten da auch sind. Und der Fokus liegt natürlich ein bisschen mehr auf Natur und auf bisschen mehr auf Kameradschaft und so Sachen. Aber im Grunde ist das ganz eine ganz normale und eine ganz gemäßigte Sache, sage ich mal. Also hier ist überhaupt nicht politisch oder sonst irgendwas. Und
wie bist du da hingekommen zum Pfadfindern? Also wenn du da schon seit 9 Jahren bist, hast du ja mit 9 Jahren angefangen.
Ja, genau. Also ich bin seit der 4. Klasse dort und damals ist bei uns in der Siedlung, sag ich mal, ist der Stamm gegründet worden. Da bin ich dabei getreten und seit 9 Jahren fahre ich damit auf Lagern und nächsten Sommer fahren wir nach Amsterdam auf Großfahrt. Vor 2 Sommern waren wir in Schweden auf Großfahrt. Also wir machen ganz, ganz tolle Fahrten. Wir waren auch schon in England und das ist eine ganz, ganz tolle Freizeitbeschäftigung eben auch für etwas Jüngere. Also wenn man jetzt mit 13, 14, da darf man dann auf die großen Fahrten mit und es gibt nichts Cooleres, als für einen 12-Jährigen ohne seine Eltern 2 Wochen oder einen 13-Jährigen nach England zu fahren.
Ja, hast du Heimweh ohne Ende eben, oder nicht?
Überhaupt nicht.
Echt
überhaupt
nicht. Ich war so jung, mal irgendwie auf so einer Jugendblafahrt weg, ich wäre fast gestorben vor Heimweh.
Nein, wir fangen ja klein an, mit kleinen Lagern, die nicht so weit weg sind, die nicht so lange dauern und dann ist es kein Problem. Genau, was ich eigentlich sagen wollte, ich finde es sehr, sehr schade, dass es so wenig Gruppenleiter gibt. Das ist eigentlich das Hauptproblem, weil eben ganz, ganz viele sagen, ja, wir haben keine Zeit, wir haben auch durch die Schule keine Zeit, weil eben jetzt durch die Umstellung von G9 auf G8 haben alle so viel Nachmittagsunterricht und wenn sie dann eben später eine Ausbildung machen oder studieren, dann sind sie eben da auch sehr stark eingespannt und das finde ich sehr schade. Zumal es eben diese Regelungen geben würde. Also es gibt einen Jugendleiter-Sonderurlaub, von dem weiß man leider keiner was. Und entsprechend guckt dich dein Chef an, normalerweise, keine Ahnung, und fragt dich, ob du einen Vogel hast, dass er dir einfach so mal noch ein paar Tage extra freigeben kann. Und das finde ich halt...
Kann oder muss? Aufruf. Also kann der das oder muss der das?
Das weiß ich nicht genau. Also er kann es dir auf jeden Fall deutlich schwerer machen, als es eigentlich sein sollte.
Aha. Also du hast als Jugendleiter einen Rechtsanspruch darauf, mehr frei zu haben als deine Kollegen?
Das ist so, ja. Also wir haben auch einen, der ist bei der Bundeswehr und der bekommt für so Großlage bekommt er frei und der muss auch frei bekommen. Also das ist da eben ein staatlicher Arbeitgeber und auch Beamte haben dieses Anrecht, also die müssen frei bekommen. Wie es dann in der Privatwirtschaft ist, weiß ich nicht genau, aber da ist es nicht ganz so leicht.
Okay, was wollt ihr Pfadfinder eigentlich? Also warum gibt's euch überhaupt? Weil ihr könntet also ja auch einfach so zelten gehen, ohne irgendwie was auch immer Pfadfinder so machen den ganzen Tag. Habt ihr irgendwie irgendwelche Rituale oder so?
Die Pfadfinder sind, hole ich ein bisschen aus, sind 1907 von Sir Robert Baden-Powell gegründet worden. Und der hat das damals, muss man sagen, es war schon, hatte schon was von einer paramilitärischen Vereinigung so ein bisschen. Gut, er hat das auch damals schon, wollte er eben Jungen, also ja, eben Jungen, die aus ärmlichen oder aus ärmeren Verhältnissen stammen, eine ordentliche Freizeitbeschäftigung geben. Aber die Pfadfinderei hat eben geschafft, sich von dem wegzubewegen und es ist inzwischen eine ganz normale Jugendorganisation, wie ich das eben gesagt hatte. Und BP, also so nennt Pfadfinder, Sir Robert Baden-Powell, hat mal gesagt, verlasst die Welt ein Stück besser, als ihr sie vorgefunden habt. Und das ist so der Anspruch, wenn man das so ein bisschen romantisch verklärt sagen möchte. An sich wollen wir natürlich genau das, was er vor 100 Jahren auch schon wollte, nämlich tolle Jugendarbeit machen, Kindern eine gute Freizeitbeschäftigung geben und
dass die Kinder von der Straße weg sind sozusagen.
Sozusagen, genau. Ich meine, klar, viele Eltern schicken ihre Kinder lieber in die Musikschule oder zum Schwimmunterricht oder sonst was, weil sie sagen, ja, da hast du mehr davon. Aber diese sozialen Kompetenzen und so, die kriegen sie dann eben doch nicht mit. Und dann wundern sich die Eltern irgendwann, warum das Kind so auf sich bezogen ist und dann vielleicht, ja, später nicht wirklich so gut in der Welt zurechtkommt, wenn es die ganze Zeit bloß Cello-Unterricht und Ballettstunden bekommen hat.
Wenn du sagst, Pfadfinder ist eine Jugendorganisation, scheidest du dann irgendwann automatisch aus, wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast?
Das nicht. Wobei, also der Altersdurchschnitt auf so Pfadfinderlagern ist sehr, sehr niedrig. Also es gibt vielleicht, natürlich brauchen wir die Älteren auch, aber es gibt doch eine, ja, nein, sie scheiden eigentlich nicht aus. Ich mach's kurz.
Man scheidet nicht automatisch aus.
Nein, das nicht.
Aber wo sind denn die ganzen Älteren?
Ja, die hören kommen einfach irgendwann auf.
Okay. Wegen,
ja,
Zeitmangel.
Wenn sie keine Aufgabe gefunden haben. Natürlich, es gibt ein paar, die immer noch Aufgaben übernehmen. Was weiß ich, Gruppenstunden machen oder sowas. Und genau.
Was passiert denn dann auf diesen Gruppenstunden? Also lungert ihr da rum und spielt Kicker? Oder was macht ihr dann? Oder hackt Holz?
Im schlechtesten Fall spielt man Kicker, sage ich mal. Nee. Das kommt natürlich ganz auf die Gruppe drauf an. Also ich habe selber eine Gruppe, die sind zwischen 11 und 13 Jungs und Mädels gemischt und es sind, glaube ich, 10 Kinder. Mit denen kann man noch nicht Holz hacken. Das wäre unklug, aber mit denen kann man super so Gruppenspiele spielen, mit denen kann man super irgendwelche Sachen machen. Letzten Freitag habe ich in meiner Gruppenstunde Bratäpfel gemacht, das heißt, ich habe Unmengen Zutaten eingekauft und da konnte sich dann jeder seinen Bratapfel so selber füllen, wie er das gerne hatte und das hat allen super viel Spaß gemacht und sowas macht man eben. Natürlich eben auch, was weiß ich, im Winter Spuren lesen oder so, gehört natürlich auch dazu, wobei es eher, ja, es ist eher so ein Gag, als dass man es irgendwie wirklich brauchen würde. Natürlich Feuer machen, das ist sehr, sehr praktisch und
ja, wie solche oft, Sachen machen. Wie oft trefft ihr euch?
Einmal in der Woche. Das ist jetzt für mich schwierig. Ich studiere in Erlangen und von daher bin ich nur etwa jedes zweite Wochenende in Ingolstadt. Aber ich habe jemanden gefunden, der die Gruppenstunde eben jedes zweite Wochenende macht. Und dazu kommen dann noch eben die Lager und Fahrten, eine Faschingsfreizeit, ein Pfingstlager und eben das große Sommerlager.
Genau. Macht ihr dann auf den Lagern auch irgendwie so mit rivalisierenden Gruppenkämpfen Fahne klauen und solche Sachen? Gehört das da auch dazu?
Gibt schon auch, ja. Also nicht immer und überall. Das ist auch ist oft schon ausgeartet, aber von daher wird es eben meistens unterbunden. Aber das gibt schon auch doch.
Ausgeartet heißt Massenschlägerei?
Nein, ausgeartet heißt Frustration und Tränen.
Ah, okay.
Also nicht
ganz so arg.
Grobes. Okay.
Moritz, ich danke dir.
Jo, bitteschön.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
0800 80 5 mal die 5 ist unsere Nummer. Gutes tun ist unser Thema heute. Was tut ihr denn Gutes, falls ihr überhaupt was Gutes tut? Ich tue was Gutes, ich bevorzuge Frauen ja grundsätzlich hier in der Sendung. Darum ist jetzt die Anna dran. Hallo Anna.
Hallo.
Anna, was
schönen
tust
guten
du?
Abend.
Schönen guten Abend. Was tust du denn Gutes?
Also wir haben vor kurzem eigentlich über Facebook so eine kleine Organisation selbst gegründet, in der wir ja, mit kleinem Geld, also jeder nur 5 Euro, das ist auch so unser Höchstbetrag, den man dann einzahlen kann, ja, verschiedene Sachen unterstützen.
Wer ist wir? Weil du sagst, ihr hättet da so eine Organisation gegründet. Ist das jetzt ein Freundeskreis, der immer derselbe ist oder ladet ihr auch andere Leute dazu ein, noch mitzumachen?
Ja, es war also am Anfang war es wirklich nur so eine stabile Gruppe von 5 Freunden. Und wie halt Facebook ist, jeder kennt jeden und dann wurde auf einmal so ein bisschen weiter rumgeschickt. Mittlerweile sind wir, ich glaube, 136 oder 138 Leute.
Von denen jeder einen Fünfer gibt?
Genau, richtig.
Jeden Monat oder jede Woche oder wie?
Nee, einmal im Monat. Da haben wir ein extra Konto eröffnet. Wir nennen uns Grünschnabel. Und genau, das wird dann darauf gesammelt. Es wird jeden Monat, werden die Kontoauszüge dann einmal bei Facebook reingestellt auf unserer Seite, sodass jeder genau sehen kann, ob sein Geld wirklich angekommen ist. Und es wird entschieden, wo das Geld dann, wenn es eine gewisse Summe hat, wo es hingeschickt wird.
Und wohin schickt ihr es? Also habt ihr schon mal ausgeschüttet?
Genau, also wir hatten die erste Ausschüttung ging an Ärzte ohne Grenzen. Das war so der erste, wo wir halt noch nicht so ganz genau wussten, in welche Richtung wollen wir gehen.
Das ist immer eine gute Adresse, eine Ärzte ohne Grenzen, coole Sache, kann man immer mal, stimmt.
Wunderbar, geht
kenn ich immer. Wenn ich nicht weiß, kriegen die was von mir, genau.
Richtig, genau.
Das ist schon super, ja.
Jetzt unterstützen wir gerade 2 Projekte. Und zwar hatten wir ein junges Mädel, das halt FSJ in Indien gemacht hat und dort eine Familie hat, wo der Sohn eine Behinderung hat. Und da schicken wir halt einen gewissen Betrag immer dahin, sodass einmal seine ganzen ärztlichen Kosten gedeckt sind. Das ist der erste. Und jetzt haben wir zu Weihnachten haben wir ein Indianerdorf hier in Deutschland finanziert. Und zwar haben wir ein großes Zelt gekauft. Das geht an Kinder, deren Eltern inhaftiert sind. Mhm. Und die fahren dann im Sommer auf so ein Indianerzeltlager und da haben wir das Zelt bezahlt.
Wie kommt ihr auf solche, also auf solche Ideen mit dem Zelt beispielsweise? Woher weißt du, dass es das gibt?
Ja, das ist nämlich das ganz Gute. Und zwar durch diese ganzen Medien und durch das ganze Facebook hast du halt eine relativ große Präsenz. Jeder hat irgendjemand, der irgendwie mal was gehört hat. Mhm. Dadurch hast du einfach diese Möglichkeit, an sowas da ganz nah ranzukommen und ja einfach die Information von den Leuten direkt zu bekommen. Sowas wie, ich habe da in meiner Stadt, habe ich da was gehört. Vielleicht habt ihr Lust, da irgendwie was Geld rüber zu schicken.
Ich vermute mal, dass ihr alles ausschüttet oder habt ihr auch Verwaltungskosten?
Nee, wir haben gar keine Verwaltungskosten. Genau, das war nämlich auch der Grund, warum wir es gegründet hatten. Wir wollten, ja, es war eigentlich so eine Schnapsidee, es war einfach in der Kneipe gesessen und dann überlegt, okay, es kamen ein paar Leute, die gerade frisch aus dem FSJ kamen, einige von der Weltreise und dann haben wir uns halt überlegt, wie könnte man da irgendwie helfen ein bisschen. Und wollten das halt nicht an eine Verein schicken, wo halt Verwaltungskosten sind. Und deshalb, wir haben null Verwaltungskosten. Wir machen alles, was kommt, wird direkt automatisch an diese Projekte weitergeleitet.
Und das reicht dir dann? Also dadurch kauft ihr euch dann sozusagen frei oder handelt ihr auch darüber hinaus noch in irgendeiner Weise gut?
Ja,
es ist immer so ein bisschen, ne? Es hat immer so ein bisschen was finde ich, so was Fragwürdiges. Man zahlt viel Geld, weil man hat vielleicht gerade viel Geld und denkt sich dann so, jetzt habe ich ja Gutes getan.
Mhm. Nee, also ich glaube, dieses Freikaufen ist es absolut gar nicht. Und ich glaube, ich habe vorher gut geschlafen und ich schlafe jetzt, glaube ich, genauso gut. Nee, das hat, glaube ich, gar nichts damit zu tun. Ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun, mit dieser neuen Generation, die ich immer mehr merke, wo halt gerade irgendwie entsteht, diese Weltenbummler-Generation, wo halt ganz viele FSJler oder Menschen, die halt wirklich eine Weltreise gemacht haben, zurückkommen und wirklich noch sowas haben wie, ich möchte irgendwie helfen. Ja, das haben wir so ein bisschen so als Vorbild genommen. Also ich glaube, das hat nichts mit, wir kaufen uns frei und haben dabei ein super gutes Gewissen und eine Chance in den Himmel zu kommen, sondern wir machen es, weil wir es einfach gerne machen wollen.
Ja, schick, Anna. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Gute Nacht wünsche ich dir.
Danke dir auch.
Danke. Tschüss. 0800 80 5 mal die 5. Was kann ich Gutes tun, ist die Frage. Und weil ich Frauen bevorzuge, ist jetzt die Eileen dran. Hallo, Eileen.
Hallo.
Was soll ich Gutes tun?
Ja, also ich tue Gutes. Oder ich sag mal so, man kann Gutes tun, indem man schon bei seiner Berufswahl drüber nachdenkt, wie man denn eigentlich Gutes tun kann.
Oder wie man zumindest vermeiden kann, Schlechtes zu tun.
Oder so.
Das würde ja schon reichen. Ich meine, man hat ja die Wahl, ob man, bei einem Waffenhersteller arbeitet oder, nicht bei einem Waffenhersteller arbeitet.
Der Gedanke ist mir noch nie durch den Kopf gefahren.
Na, das kann einem passieren. Ich meine, bei uns gibt es extrem viel Waffenhersteller in Deutschland. Also wir verkaufen ja extrem viel Waffen ins Ausland auch. Das kann einem schneller passieren, als einem lieb ist, dass man auf einmal bei einer Firma arbeitet, die Waffen herstellt. Und Waffen sind dazu da, Krieg zu machen.
Ja. Und das ist ja dann nicht so das Grüne.
Nee, so richtig cool ist das nicht, ne? Nee. Aber was war denn, weil du sagtest, darüber hättest du dir noch keine Gedanken gemacht, was meintest du denn für eine Berufswahl?
Also ich bin jetzt 16 zum Beispiel, habe gerade meine Ausbildung im August angefangen und ich mache eine Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten. Das heißt, ich tue Gutes, indem ich Tieren helfe.
Tiermedizinische Fachangestellte, so Arzthelferin beim Tierarzt oder was ist das?
Genau.
Ah, okay.
Genau. Und ich sag's mal so, ich habe auch schon darüber nachgedacht, ins Altenheim zu gehen. Und viele haben mir da gesagt, ah nee, igitt, die alten Leute. Und das finde ich unfair. Weil die können auch nichts dafür. Das sind ganz normale Menschen, die halt sich selbst nicht helfen können.
Ja. Aber warum hast du es nicht gemacht? Also warum dann doch lieber Tiere?
Ich selbst habe Angst gehabt, dass ich das Leid dann nicht sehen könnte der alten Menschen. Ich glaube, das wäre mein größtes Problem gewesen. Weil ich finde das schade, einfach so zu sehen, wie die Leute da zugrunde gehen. Und wenn man sich dann zum Beispiel an so einen netten alten Herrn gewöhnt hat und kommt den nächsten Tag zur Arbeit und der ist davon geschieden, ich glaube, das ist auch nicht so das, was bei mir gegangen wäre auf Dauer.
Das ist halt, man sieht halt immer seine eigene Zukunft, ne? Das muss man, glaube ich, abkönnen.
Ja, also großen Respekt den Leuten, die das können.
Ja, das ist ja sowieso.
Ja, nee, und ich habe meine Ausbildung jetzt gewählt und bin auch ziemlich glücklich damit. Also es macht riesengroßen Spaß. Es gibt auch so schlechte Seiten, wo man sich denkt, ja, scheiß Tag, lieber nicht. Aber ansonsten echt große Klasse.
Was für Tiere behandelt ihr denn das? So Mieze, Katze und Hund und so?
Also ich habe das Glück, dass ich in der Tierarztpraxis bin, wo, also mein Chef hat Fortbildung gemacht, der macht auch Reptilien.
Mhm.
Und ja, also gerade bei Reptilien, man sieht schon, dass viele Leute gar keine Ahnung haben, was für ein Aufwand da auch dabei ist, dem Tier ein gerechtes Leben zu leisten, sage ich jetzt mal. Weil viele gehen in den Zoohandel und da fängt es schon an, da kriegen die schon falsche Informationen. Die Leute sind froh, wenn sie ihre Zusatzfutter und da dazu verkaufen, aber im Großen und Ganzen die richtige Haltung. Das kommt alles viel zu kurz und gerade bei Reptilien dauert das nicht lange und da fängt der Schlamassel an.
Und dann büchsen sie aus, ne?
Nicht mal das.
Dann haben wir wieder Kaimane in der Kanalisation und solche Sachen. Man hört da ja so einiges.
Ja, nein, also nein. Wir hatten zum Beispiel mal eine Schildkröte. Die war so groß, als wenn sie 40 Jahre alt gewesen wäre. Dabei war die erst 6. Das ist total Fehlknochenwachstum.
Wie groß ist denn eine, also ich weiß gar nicht, wie groß eine Schildkröte ist, wenn sie 40 Jahre alt ist. Wie groß ist sie denn dann?
Da gibt's so Studien und die war so Panzerlänge 19 Zentimeter.
Das ist schon ordentlich.
Und ja, also, und das schließt normalerweise darauf, dass sie 35 bis 40 Jahre alt sind.
Mhm.
Die war aber erst 6. Also,
falsch gefüttert oder was kann man da falsch machen?
Ach, da gibt's so viel zu beachten. Die Fütterung, dann müssen die ja in Winterruhe gehen.
Ja.
Noch. Und die hat nie Winterruhe gemacht, hat nicht wirklich im Terrarium gelebt.
Sondern?
Das ist halt schade.
So durch die Wohnung gelaufen. So.
Genau, durch die Wohnung und durch den Garten.
Wie so ein
Einfach
Hund.
So. Wie so ein Hund, genau.
Ja, aber ist das doof? Ich hätte gedacht, die freut sich dann vielleicht.
Ja, freuen wir die sich, wenn die schön viel zu fressen kriegt. Aber immer das Falsche und so auf Dauer, das ist bei uns ja auch nicht gesund. Das ist ja bei Menschen genau dasselbe.
Ah.
Ja. Nein, aber es ist auch wirklich, man hilft den Tieren gewaltig. Allein schon Unwissenheit kann manchmal schlimme Folgen haben.
Man sollte also immer erstmal einen Tierarzt fragen, bevor man sich eins holt. Nee, Zoohandlung reicht, ne? Wenn man auf die Leute in der Zoohandlung hört.
Ja gut, also bei denen ist das auch manchmal so, dass die nicht wissen, was sie sagen, dass die einfach nur erzählen, gerade bei vielen auch, um Profit zu machen.
Mhm.
Und ich finde halt, gerade Tieren sollte geholfen werden, weil die sich selbst am wenigsten helfen können. Die sind halt dem ausgesetzt, was mit ihnen gemacht wird.
Aber sollten wir nicht erstmal den Menschen helfen, bevor wir anfangen, Tieren zu helfen?
Ja gut, ich sag mal so, klar, den Menschen muss geholfen werden. Aber an manchen Ecken und Enden wird schon so viel geholfen. Und gerade bei so Spendenaktionen, klar, wenn ich das Geld hätte, würde ich auch spenden. Aber ich würde mich erst davon überzeugen wollen, dass auch wirklich meine Spende da ankommt, wo ich genau will.
Hm.
Dass geholfen wird.
Eileen, ich danke dir.
Gerade so Spenden ist ein heikles Thema.
Ja, da muss man sich lange, also lange vorher Gedanken auch machen, wohin man spendet. Ja, das in jedem Fall.
Ja.
Eileen, vielen Dank.
Bitteschön.
Gute Nacht.
Danke, tschüss.
Gutes Tun ist unser Thema heute Abend. Und 0800 80 5 mal die 5 ist unsere Nummer. Ich wüsste also gerne, wo ihr Gutes tut. Vielleicht könnt ihr mir ja empfehlen, das auch so zu tun, wie ihr das tut. Guten Abend, Karin aus Wittenberge.
Hallo.
Was gibt's da zu lachen?
weil ich jetzt gewartet habe und er nicht rankommt.
Ja, und das findest du lustig? Das, normalerweise beschweren sich
ja,
die Leute.
Ja, weil ich aufgeregt bin.
Ach, du bist aufgeregt, ja.
Ja, ich bin total aufgeregt. Und jedes Mal, wenn dann endlich kommt, jetzt kommt der Nächste, dann hole ich tief Luft.
Verstehe, das war jetzt, also gerade ist dir sozusagen ein Knoten geplatzt.
Genau.
Karin, genau. Was kann ich Gutes tun?
Ja, man kann kleine Sachen machen. Ich habe ganz viele Sachen gemacht, die will ich jetzt eigentlich nur sagen, als Beispiel, damit was andere machen können. Zum Beispiel habe ich mal, bei uns gibt es einen Nachbarn, der kommt mit seinem Geld nicht klar. Und wenn man dann sieht, dass er nach und nach abmagert, dann kriegt man mal ein Essen gekocht.
Mhm.
Zum Beispiel. Oder die Nachbarin, da habe ich auf die Kinder aufgepasst und auf die Katze. Da ist die ins Krankenhaus gekommen und hat sich mehrere Wochen, hat keinen Bescheid gesagt, hat sich nicht gemeldet und nichts. Und ja, die standen dann da.
Also du achtest also auf deine Nachbarn sozusagen.
Ja,
also
und
so, soziale Kontrolle ja. Übst du aus.
Naja. Lieber wenn irgendwas ist, eine Katze läuft rum und hat kein Futter von der Nachbarin oder so, dann kümmere ich mich. Und ich habe der Nachbarin auch Hilfe besorgt. Die konnte ihre Wohnung nicht sauber machen.
Mhm.
Hat sie nicht geschafft. Und ich konnte ihr nicht helfen, weil ich selber krank bin. Und dann habe ich Hilfe organisiert und mit ihr ganz lange diskutiert, dass sie sich auch Hilfe holt. Oder ich habe, zum Beispiel kann man Feuerwehrleuten Kaffee kochen, wenn es brennt. Die freuen sich da sehr drüber.
Ja, wie? Brennt es bei dir so oft?
So oft nicht, aber letztes Jahr hat es ganz fürchterlich gebrannt bei mir, genau gegenüber des Hauses. Und da mussten die mehrmals die Nacht und nächsten Tag noch bei mir vorbei. Und dann habe ich Kaffee gekocht und die Nachbarin hat dann ein paar Schnittchen gemacht und so. Und die haben sich gefreut, weil das waren alles von der Freiwilligen Feuerwehr. Die kriegen nicht mal Geld dafür. Und dann haben wir Kaffee gekocht.
Das ist eigentlich, ne, wenn alle ein bisschen auf ihre Nachbarn achten, wäre die Welt schon eine bessere. Also achten auf die Nachbarn achten im Sinne von gucken, ob es denen gut geht. Also nicht auf die Nachbarn achten im Sinne von, der hat schon wieder sein Auto falsch geparkt.
Genau, sowas nicht. Aber ich höre auch vielen Menschen zu, zum Beispiel ist ein neuer Nachbar eingezogen und den versteht man überhaupt gar nicht. Und dann hat er irgendwas gesagt.
Den versteht man nicht. Spricht der eine andere Sprache? Spricht der Arabisch oder so?
Nee, er nuckelt so und hat irgendwie keine Zähne mehr im Mund und so. Und deswegen versteht man ihn fast gar nicht. Und dann habe ich mich mit ihm hingesetzt und ein paar Mal mit ihm gesprochen und auch zugehört so lange, bis ich es verstanden habe. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeikomme, kommt er rausgerannt und erzählt mir dann irgendwas und freut sich total. Und auch andere Menschen sprechen mich an. Wenn ich im Zug sitze oder im Bus, und immer quatscht mich irgendjemand an, eine ältere Dame hier oder junge Menschen auch, und erzählen mir alles Mögliche. Und ich höre einfach bloß zu. Und das kann man ja auch machen, ne?
Ja.
Man muss ja nicht. So. So war's alles. Aber ich habe, zum Beispiel habe ich Blumen gepflanzt bei meinem Freund, der wohnt ein bisschen woanders, eine Straße weiter. Und da ist die Nachbarin ausgezogen und da war so ein Blumenbeet. So. Und das wollte dann keiner mehr machen. Und dann habe ich einfach Blumen gepflanzt und habe das gemacht. Ich wundere dich mal. Ich gehe da wohl ab und zu mal Wochenende hin. Habe mich dann um die Blumen gekümmert und so. Blumen gepflanzt, da freuen die sich jetzt. Für das hier habe ich auch gepflanzt, wird dann abgeschnitten.
Ja, kannst du irgendjemand gebrauchen, ne?
Ja, genau. Und nächstes Jahr. Dieses Jahr habe ich es nicht geschafft. Nächstes Jahr würde ich den Spielplatz aufräumen und sauber machen. Da wird ja überall Müll hingeschmissen. Das mache ich nächstes Jahr.
Und dann wird wieder Müll hingeschmissen.
Hm?
Und dann wird wieder Müll hingeschmissen. Räumst du ihn dann auch wieder weg?
Ja, wenn ich so wie ich kann, mache ich das weg und auch Unkraut jeden und so. Ab und zu macht es ja die Stadt, aber das reicht nicht. Das reicht nicht.
Okay. Schön wäre ja, wenn man, schön wär man,
auch mal.
Schön wär ja, wenn man die Leute dazu kriegen würde, gar keinen Müll auf den Spielplatz zu werfen, ne?
Ja, aber man kann ja ein Beispiel sein, oder
ja,
so.
Versuchen ja,
mit den Blumenpflanzen ein bisschen Ordnung machen vor dem Hof hat auch ein bisschen geholfen.
Hm.
Ja. Oder mal einfach mal Leute ansprechen und sagen, die sollen den Müll wegrollen, habe ich auch schon mal gemacht.
Ja, da werde ich, wenn ich das mache, werde ich meistens von den Leuten angepöbelt.
Ja, aber nur einmal. Und dann ist wieder gut.
Stimmt auch. Karin.
Ja, bei uns waren Nachbarn, die sind aber auch schon weg. Das sind so junge Männer, also junge, die haben da so mit 7 Mann haben die da gefeiert in einer Raumwohnung.
Wow.
Und dann haben die draußen da ihre Flaschen durch die Gegend geschmissen und dann halt gesagt, Mensch, könnt ihr das nicht mal wegmachen so.
Und, haben sie es weggemacht?
Ja, haben sie weggemacht.
Erstaunlich.
Ja, habe ich auch gestaunt. Ich wollte es auch erst nicht glauben.
Ja, man unterstellt halt immer so eine totale aggressive Ignoranz. Dabei ist es teilweise einfach vielleicht so, dass sie gar nicht merken in dem Moment, dass sie Scheiße bauen, ne?
Ja, glaube ich auch deswegen. Ich habe einfach nur gesagt, also ohne Meckern oder so, sondern muss das denn sein oder so, habe ich dann gesagt. Kann man das nicht mal wegmachen? So nebenbei so sagen.
Ja, super. Karin, ich danke dir.
Ich habe mal das eine Mal gefragt, aber ihr habt doch hier gefeiert. Habt ihr da so einen Dreck gemacht? Man kann da ja gar nicht mehr sitzen an der Sitzecke. Und dann ist er rausgekommen, der eine davon, hat sich das angeguckt. Hm, wir waren das nicht. Aber ich konnte es ja trotzdem wegmachen.
Sehr schön. Trotzdem schlechtes Gewissen gehabt. Karin, ich danke für deinen Anruf.
Tschüss.
Tschüss. Gutes Tun ist unser Thema heute Abend. 0800 80 5 mal die 5 ist unsere Nummer. Und der Norman ist dran. Hallo Norman.
Ja, hallo Holger, hier spricht der Norman. Ich grüße dich.
Ich habe dich lange warten lassen, weil die ganzen Mädels vor dir waren.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber die Quote ist erfüllt.
Ja, nee, die Quote ist nicht erfüllt. Die Quote ist erst dann erfüllt, wenn 100% Frauen in dieser Sendung anrufen.
Oha, okay.
Ja, darum bevorzuge ich die, ja. Nur deshalb.
Ah ja, okay.
Norman, was soll ich Gutes tun?
Du, pass auf, ich habe mir in den letzten 2 Stunden so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, worüber du sprichst. Und das ist ziemlich aktuell, weil ich vor kurzem im Freundeskreis genau darüber gesprochen habe, was Gutes tun, beziehungsweise du hattest ja deine Sendung eingeleitet mit der Frage, was ist Moral?
Genau.
Was sind Werte, was sind Normen?
Ist das Moral, angeboren? Die Moral bestimmt ja eigentlich, was gut und was schlecht ist, ne? Oder?
Richtig.
Ja.
Also in der Gesellschaft, ja. Und ich habe vor vielen Jahren mal Pädagogik studiert und kann mich noch vage an einige Inhalte daran erinnern. Und da haben wir auch in einem Kurs über Moral, Werte und Ethik und Normen gesprochen und ob das angeboren ist etc. Da gab es auch schon ein paar Wissenschaftler, die sich dazu Gedanken gemacht haben und versucht haben, das rauszufinden. Es gibt Theorien, die sagen, dass das nicht angeboren ist, sondern dass das erzogen wird, dass das ansozialisiert ist, die Moral. Und die Moral, da gibt es so ein Stufenmodell, ich weiß nicht, von welchem Wissenschaftler das erstellt wurde, der sagt halt, es gibt verschiedene Moralebenen, ich glaube 1 bis 7, wobei die 7 die allerhöchste Ebene ist, die man erreichen kann und 1 quasi im Babyalter ist. Weil man ja auch sagt, kleine Kinder sind Egozentriker, für die ist noch nicht so viel Moral im Spiel. Die sind dann vielleicht auf Stufe 1 oder Stufe 2. Und um die nächsthöhere Stufe zu erreichen, muss man quasi vor ein Problem gestellt werden, was man selber lösen muss. Wenn man das nicht lösen kann, dann bleibt man auf seiner Moralstufe und steigt nicht in die nächsthöhere. Da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel von dem Albert, glaube ich, heißt er. Der Albert, der hat eine Frau, die ist sterbenskrank und die braucht unbedingt Medizin. Jetzt gibt es Medizin, die sie retten könnte. Die Medizin kriegt der Albert aber nur beim Apotheker. Da geht der Albert zum Apotheker. Der Apotheker sagt, ja, er hat die Medizin, die kostet aber viel Geld. Der Albert hat das Geld aber nicht, kann quasi die Medizin nicht kaufen für seine Frau. Und jetzt steht er vor dem Problem, bringt da quasi den Apotheker um oder und klaut dann die Medizin oder klaut nur die Medizin, ohne jemanden umzubringen und rettet damit seine Frau, verstößt damit aber gegen eine bestimmte Werte, gegen bestimmte Normen, dass man eben nichts klaut oder niemanden umbringt oder lässt er seine Frau sterben. Das sind halt 2 Probleme, die er einzeln nicht lösen kann.
Mhm.
Und vor diesem Problem ist dann quasi der Albert, steht er dann und jetzt kann man dann überlegen oder muss dann jeder für sich selber überlegen, was macht er? Klaut er quasi die Medizin und verletzt vielleicht den Apotheker nur, damit er seine Geliebte oder seinen lieben Menschen quasi retten kann, das Leben retten kann. Oder sagt er, es gibt bestimmte Regeln in unserer Gesellschaft, an die sich jeder zu halten hat. Die stehen vielleicht über meinem Glück, diese Regeln. Ich weiß jetzt auch nicht die Lösung, die muss jeder selber für sich definieren. Das nur als Beispiel, inwiefern, oder wie ich das meine, dass man quasi vor einem bestimmten Problem stehen muss, um auf eine nächsthöhere Ebene zu kommen. Und die allerhöchste Ebene dann am Ende ist dann quasi, man ist dann unendlich altruistisch. Also man ist selbstlos und macht Dinge für andere Menschen, ohne dass man was zurückerwartet.
Wobei ja die Frage dann immer noch ist, ob Altruismus selbst, der Umstand, sich selbst als Altruisten anzusehen, nicht wiederum egoistisch ist.
Ne? Ja, gut, immer davon vorausgesetzt, dass einem das so selber bewusst ist. Als Beispiel wird da zum Beispiel Mutter Theresia genannt, in bestimmten Theorien, wo man sagt, okay, das ist so ein lebendiges Beispiel von jemandem, der die höchste Moralstufe erreicht hat. Das schaffen vielleicht nur 3% der Weltbevölkerung. Und die sind so selbstlos, dass sie ihr ganzes Leben quasi opfern für andere Menschen. Ne?
Wobei ja Mutter Theresa dann nach ihrem Tod, das kriege ich aber jetzt leider nicht mehr zusammen, das mag dann jeder sich mal selber zusammen recherchieren. Mhm. Mutter Theresa, da ist ja dann hinterher ruchbar geworden, dass sie gar nicht so gut war, wie alle immer gedacht haben.
Ja, das ist natürlich.
Da ist dann irgendwas ist da, ich weiß leider nicht mehr, was es war, aber es ist eine spannende Geschichte, war das, als ich die damals gelesen hatte. Musst du mal zusammen recherchieren. Also Mutter Theresa war nicht so heilig, wie wir alle glauben. Ja. Oder wie ist das Sprichwort?
Gut, jeder hat vielleicht eine Leiche im Keller genau. Am Ende seines Lebens. Um von dieser Definition quasi, was Moral ist, quasi wie sich das entwickelt, auf die Frage zu kommen, quasi was Gutes zu tun, was ist gut. Und ich bin jetzt 33 Jahre alt und in letzter Zeit frage ich mich eben auch des Öfteren mal nebenbei so aus der philosophischen Sicht, wofür man eigentlich lebt, wofür ist man auf der Welt?
Tja.
Und diese Frage zu beantworten ist ziemlich schwierig, aber für mich persönlich, ich bin, glaube ich, nicht unbedingt nur auf der Welt, um jeden Tag arbeiten zu gehen, damit ich Geld verdiene, damit ich abends im Supermarkt mein Essen kaufen kann, damit ich Energie zu mir nehmen kann, damit ich am nächsten Tag wieder Geld verdienen kann, damit ich wieder einkaufen gehen kann. Also diesen Kreislauf. Für diesen Kreislauf ist man vielleicht nicht unbedingt auf der Welt. Und ich habe für mich so irgendwie definiert, dass man vielleicht auf der Welt ist, um die Welt irgendwie ein Stück weit besser zu machen. Jeder individuell für sich. Das sind zum Beispiel soziale Berufe oder wie die Frau gerade eben vor mir angesprochen hat, diese kleinen Dinge, die sie in ihrem Leben für andere Menschen macht, selbstlos, damit die Welt ein Stück weit verbessert.
Und wobei natürlich, wenn wir sagen, wir sind auf der Welt, um die Welt besser zu machen, das würde ja bedeuten, dass es, bevor wir auf die Welt gekommen sind, irgendwo einen Antrieb gab, die Welt besser machen zu wollen, weshalb wir überhaupt nur auf die Welt gekommen sind.
Ja, das ist. Ja,
das ist dann so das Geschenk des Lebens, der Schöpfer, der solche, da kommst du dann ganz schnell in solche esoterischen Gefilde dann irgendwie oder transzendenten Gefilde.
Ja, also ich hatte ja so eine ähnliche Diskussion vor kurzem in meinem Freundeskreis und das nimmt dann irgendwann auch Ausmaß, weil man dann irgendwann an der Frage ankommt, ja, da gibt's auf der einen Seite die Wissenschaftler, die Evolutionstheoretiker, sage ich mal, die sagen halt, okay, aus der Evolution heraus ist man eben da, um die Evolution weiterzuentwickeln, um sich fortzupflanzen, um seine Gene weiterzugeben. Und auf der anderen Seite stehen dann eben die sehr gläubigen Menschen, die sagen, dass die Evolution nicht wirklich der Ursprung war, sondern dass es jemanden Höheres gibt, der irgendwann mal.
Ja, die Kreationisten. Hat. Dazwischen gibt es dann noch die so ein also deren Krücke ist dann, also weil das Problem mit diesem Schöpfergott, der da gerne angenommen wird, ist ja, haben wir den wegargumentiert. Ne? Also wir haben den im Grunde haben wir den qua Aufklärung vor den Urknall gelegt. Ne? Weil nach dem Urknall kann er nirgends sein. So, da haben wir schon geguckt. Da gibt es dann halt noch eine Krücke, die ganz gerne genommen wird. Das ist dann so ein dynamischer Schöpfungsbegriff. Ne? Also es gibt halt, Gott hat das gewollt, dass dieser evolutionäre Prozess stattfindet. Das ist dann noch so ein Zwischending, was da immer mal wieder aufkommt. Aber so weit wollte ich gar nicht gehen, sondern ich tue mich halt immer ein bisschen schwer mit der Frage, was ist der Sinn unseres Lebens? Also man sagt immer, was ist der Sinn des Lebens? Wir meinen aber natürlich, was ist der Sinn der menschlichen Existenz? Ich tue mich immer sehr schwer damit zu sagen, wir existieren, weil das unterstellt natürlich immer, dass irgendjemand das will, dass wir existieren. Und daran, da wird es dann religiös halt. Das wird schwierig immer, finde ich. Und gleichzeitig, weil du sagtest, wir existieren, um die Welt besser zu machen. Wenn man das Pferd von hinten aufzäumt, finde ich, funktioniert das sehr, sehr gut. Dass wir sagen, ja, jetzt existieren wir dummerweise. Ja? So ein Mist. Ja, irgendwie sind wir hierher gekommen. Jetzt haben wir den Salat und pflanzen uns auch noch in so hohem Maße fort, dass wir eigentlich in den Planeten irgendwann verstopfen. Ja. jetzt müssen wir halt gucken, dass wir miteinander irgendwie klarkommen. Und wir haben nun mal diese großen Gehirne, die auf so viele dumme Gedanken kommen. Aber eben, die sind auch in der Lage, irgendwie Regeln zu finden, die wir anwenden können, um miteinander klarzukommen. Das heißt, das Pferd wäre dann von der anderen Seite aus aufgezäumt. Also wir sagen, also wir sind zufälligerweise hier und wir machen die Welt besser, weil wir können ja schon nicht dafür sorgen, dass wir nicht hier sind.
Diese Frage, die ich mir da quasi stelle, warum bin ich da, das ist ja jetzt individuell. Du siehst es eher so ein bisschen, glaube ich, globaler. Ich sehe das so für mich jetzt individuell, ganz alleine in meiner kleinen Welt. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich vielleicht in 60 Jahren im Bett liege und im Sterben liege, dann will ich mich zurückerinnern können an mein Leben und will sagen können, ey, mach die Augen zu, du hast alles richtig gemacht, beziehungsweise du hast... Nicht alles falsch gemacht, richtig. Du hast irgendwas geschafft, du hast jemandem geholfen. Zum Beispiel habe ich ziemlich großen Respekt vor Leuten, die in sozialen Berufen am Start sind, also die mit behinderten Menschen arbeiten, die alten Menschen pflegen.
Alle sagen, sie haben Respekt davor. Alle. Ich habe noch niemanden gehört, der sagt, ja, halt doch die Fresse, blöde Krankenschwester da. Alle sagen, sie haben Respekt davor. Also ich gehe ja sogar weiter, dass ich sage, ich verneige mein Haupt in Ehrfurcht, weil ich das nicht könnte. Umso wichtiger finde ich das. Und trotzdem bezahlen wir die so schlecht. Was ist denn mit uns nicht in Ordnung?
Stimmt. Das ist aber ein gesellschaftliches Problem.
Ja, aber wenn die gesamte Gesellschaft doch sagt, hey, die machen die eigentlich wichtige Arbeit, die Leute, die pflegen, warum kriegen wir es als Gesellschaft nicht hin, die angemessen zu honorieren? Dass wir sagen, hier, nehmt, ihr sollt fünfstellig verdienen. So Typen, die irgendwie, weiß ich nicht, es gibt so viele Berufe, die eigentlich total für einen Arsch sind, wo unglaublich viel Kohle verdient wird. Das muss man auch irgendwie umleiten können.
Ja, ich denke mal, das liegt vielleicht daran, dass der Mensch im Grunde vielleicht auch ein Nutzenmaximierer ist und unendlich gerne Sachen macht, die ihm selber mehr Nutzen bringen. Wenn du jetzt sagst, man bezahlt die schlecht, man würde die vielleicht besser bezahlen, aber es kommt am Ende nicht wirklich mehr raus für das Maximum. Ein Banker zum Beispiel, der wird gut bezahlt, weil wenn er gut arbeitet, dann vermehrt die Bank viel, viel Geld und bekommt noch mehr Geld und noch mehr Geld und dann ist eben ein Nutzen hinten rausgekommen.
Weil der Nutzen natürlich in unserer Gesellschaft nur in Geld ausgedrückt wird, richtig, oder überwiegend richtig. In Geld ausgedrückt wird. Ja, okay.
Und wenn ich jetzt sage, okay, ich gebe der Krankenschwester eben 1.000 Euro mehr im Monat, dann pflegt sie aber trotzdem genauso viele Menschen im Monat und es kommt nicht wirklich mehr hinten bei raus und das ist eigentlich schlecht.
Wir müssten also erst lernen, Wertschätzung über etwas anderes auszudrücken,
als es in Geld auszudrücken.
Ja, stimmt.
Und diese Menschen, vor denen hat man einfach Respekt. Und ich kann mir vorstellen, dass der Mensch, der den ganzen Tag mit irgendwelchen behinderten Leuten zusammenarbeitet, der hat natürlich Stress und der kotzt wahrscheinlich auch ab und zu mal ab. Aber der geht abends ins Bett und denkt, hey, alles richtig gemacht. Morgen ist ein neuer Tag. Und wenn der irgendwann mal mit 100 im Bett liegt und stirbt, dann kann er seine drei Kreuze machen und kann mit einem Lächeln im Gesicht hinscheinen. Gell?
Denkst du, dass dir das gelingt?
Ich weiß es nicht. Ich hoffe doch. Das liegt vielleicht an meinem Beruf, den ich habe, dass ich ja auch, sag ich mal, im Groben so einen Beruf habe, wo ich anderen Menschen aktiv helfen kann.
Was ist das für eine?
Sei es nur im Kleinen. Du, Holger, ich bin Offizier bei der Bundeswehr.
Oh.
Und,
Jetzt wird es ja nochmal interessant.
Jetzt wird es interessant, ja.
Du, oh Gott, oh Gott. Du bist Offizier bei der Bundeswehr und sagst, das ist ein Beruf, bei dem du Menschen helfen kannst. Weil eigentlich ist dein Beruf ja, andere Leute töten oder dich töten zu lassen. Wenn man es komplett runterbricht und reduziert. Dazu sind Soldaten ja eigentlich da.
Ja, nicht wirklich, nicht wirklich. Also ich darf ja zum Beispiel, aber das wäre jetzt wieder eine völlig andere Diskussion, ich darf ja niemanden töten.
Warum nicht?
Ich darf ja erst schießen, wenn ich beschossen werde.
Naja gut.
Aber das geht in andere
das, mir geht's, Richtung. Wenn ich das so sage, da geht es mir dann nicht um wie das dann hinterher faktisch aussieht, dein Beruf, sondern einfach nur die wirklich ganz reduzierte Grundannahme, wozu sind Soldaten da? Die sind halt dazu da, dass sie aufeinander schießen.
Ja, das ist schon.
Und das ist halt, und das finde ich, ich finde das immer, erzähl du mal.
Ja, das ist so eine ich sag mal, so eine oberflächliche Sichtweise. Gut, ich bin halt jetzt in meiner Welt unterwegs, der Soldaten, und habe da natürlich ein anderes Bild als jetzt jemand, der damit wenig Berührungspunkte in seinem alltäglichen Leben hat. Aber um mal darauf zu kommen, was für andere Menschen...
Eins muss ich noch vorausschicken.
Ja,
nicht, dass du denkst, ich würde dich kritisieren. Ne? Das ist auch, also ich bin, was Soldaten angeht, bin ich der wahrscheinlich zwiegespaltenste Mensch, der rumläuft.
Ja.
Ich halte es für die größte Eselei, für die größte Dummheit, die ein Mensch überhaupt nur machen kann, wenn er Soldat wird. Aber wenn das dann geworden ist, zolle ich ihm den größtmöglichen Respekt, den ich überhaupt nur jemandem zollen kann, weil ohne euch geht's halt auch nicht. Also ich bin, ne? Das ist so, also weißt du, das ist so, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich sage immer, du werdet bloß nicht Soldaten, da werdet ihr erschossen. Aber wenn ihr es dann geworden seid, dann behandle ich euch auch, und das finde ich auch sehr wichtig, dass eine Bevölkerung das tut, mit allem nötigen Respekt. Das wollte ich nur dazu sagen. Also nicht, dass du denkst, ich meine jetzt hier grundsätzliche Militärkritik oder irgendwie so.
Nee, das ist ja richtig. Jeder kann ja seine eigene Meinung kundtun und sich die auch selber bilden. Völlig d'accord. Nee, aber also ich war schon auch drin in Afghanistan zum Beispiel auch.
Mhm.
Oder stopp, ich fange mal von vorne an. Ich bin ursprünglich zur Bundeswehr gegangen, nicht aus dem Grund, weil ich anderen Menschen helfen wollte, sondern weil ich ein bisschen Abenteuer gesucht habe in meinen jungen Jahren damals noch und kostenlos ein Studium haben wollte über den Bund. Dann hat sich aber im Laufe der Zeit doch so ein bisschen für mich das Verständnis, was denn Werte und Normen sind, entwickelt. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen auf meine Dienstzeit zurückblicke und auch auf das, was noch vor mir liegt, ich war jetzt eben schon einige Male im Afghanistan-Einsatz. Nee, ich bin kein Berufssoldat.
Okay.
Ich war schon einige Male im Afghanistan-Einsatz und so viel ich sagen kann, habe ich da zum Beispiel aktiv dort Polizisten ausgebildet. Und wenn ich mir jetzt überlege, klar kann das erst einmal grundsätzlich heißen, da der fährt da hin und bildet irgendwelche Leute aus, irgendwelche Polizisten, ist ja ganz nett mit unseren Steuergeldern etc. pp. Wenn ich das aber mal so für mich resümiere, dann habe ich dort Leuten was beigebracht, vielleicht ein bisschen Recht und Ordnung auch und Handwerk auch, damit die sich zum einen selber irgendwann mal ausbilden können und zum anderen selber für ihre Sicherheit sorgen können. Und das ist so ein ewiger Kreislauf, der aber relativ groß ist. Wenn die Polizei dort so befähigt ist, dass die sich selber oder die Bevölkerung selber schützen können, sodass zum Beispiel die Kinder in Ruhe zur Schule gehen können, um ordentlich zu lernen. Wenn die nämlich was im Kopf haben, dann wissen die auch, was mit ihrem Leben anzufangen. Also das hat einen Rattenschwanz, der hinten dran hängt. Und ich habe für mich festgestellt, okay, ich habe in meiner kleinen Welt was Gutes getan, indem ich dort in Afghanistan Menschen ausgebildet habe und mein Wissen weitergegeben habe, damit die sich selber sichern können, damit eben Kinder zum Beispiel jetzt in die Schule gehen können.
Ja. Aber es ist doch trotzdem Krieg. Und das ist doch nicht gut. Also Krieg ist doch prinzipiell eine schlechte Sache.
Ja, das ist...
Und egal, was du, also das ist halt was bei mir im Kopf auch irgendwie ich krieg das nicht deckungsgleich. Wenn ich Krieg für grundsätzlich schlecht halte, und damit meine ich nicht, dass es vielleicht manchmal sogar notwendig ist, einen zu führen, aber ich halte Krieg halt für grundsätzlich schlecht, dann muss doch alles, was im Zusammenhang mit dem Krieg geschieht, selbst das Gute oder das vordergründig Gute, was im Zusammenhang mit dem Krieg geschieht, muss doch dann notwendigerweise auch schlecht sein, weil es doch in einen schlechten Kontext eingebettet ist.
Naja, ich kann da eine Gegenfrage stellen, Holger. Wie kommt es denn zu diesem Krieg jetzt zum Beispiel eben am Beispiel Afghanistan? Das kommt ja nur dadurch, dass die Menschen dort nichts gelernt haben, dass sie dementsprechend keiner Arbeit richtig nachgehen können, dass die Regierung korrupt ist. Und dann kommt irgendjemand vorbei um die Ecke. Ich meine, du musst dich mal vielleicht in die Lage versetzen. Du bist vielleicht Bauer, dein Feld ist nicht bestellt, da wächst nichts etc. pp. Du hast deine Frau, deine Kinder, du kannst kein Essen kaufen. Da kommt einer um die Ecke und der sagt, pass auf, wenn du hier eine Bombe in der Straße verbuddelst, dann kriegst du $100. Was machst du? Ist natürlich klar, dass du die Bombe verbuddelst, weil du die $100 brauchst, damit du Essen kaufen kannst für deine Familie. So, und wenn man die Menschen eben dahingehend befähigen kann, dass die, dass der Mann selber sein Feld bestellen kann oder dass er eben durch Bildung einen anderen Job machen kann, um Geld verdienen zu können, damit er seiner Familie Essen kaufen kann. Damit habe ich doch schon den Krieg an der Basis quasi gegriffen und es würde gar nicht so weit kommen, dass es überhaupt zum Krieg kommt. Guter Punkt. Krieg ist schon die höchste Eskalationsstufe überhaupt. Das ist quasi das allerletzte Mittel und mit Krieg assoziiert man immer ganz schlimme Sachen und ich kann für mich auch selber sagen, ich finde Krieg auch unendlich scheiße und unendlich schlimm und genau deswegen gehe ich dahin, um das quasi an der Basis zu ergreifen, um da zum Beispiel Polizisten auszubilden oder andere Menschen von der Bundeswehr, wie zum Beispiel Pioniere, die fahren dahin und bauen eine Brücke, damit die eine Stadt mit der anderen Stadt in Verbindung stehen kann, wieder um Handel zu treiben. Also das sind so die Dinge an der Basis unten, damit kein Krieg entstehen muss, damit keiner um Ressourcen kämpft.
Funktioniert das? Natürlich funktioniert es erstmal überhaupt nicht, weil in Afghanistan ist immer noch die Hölle los, aber da, wo es funktioniert, es ist ja so in einem Flickenteppich, wo es dann immer mal wieder ein bisschen friedlich ist, funktioniert das überall, wo Soldaten des Westens stehen oder ist das ein bundeswehrspezifisches Ding? Also, dass du sagst,
wir auch die NATO-Verbündete an.
Ja.
Ja, gut.
Also, ist die Bundeswehr irgendwie die klügere Armee?
Also ich muss schon sagen, dass die Bundeswehr schon clever ist. Die Bundeswehr macht das ja nicht alleine, sondern da gibt es einen obersten Chef, das ist der Bundesminister der Verteidigung. Der hat Haufen Berater und die Politik etc. pp. Und die denken sich natürlich irgendwie was aus, wie können wir einen Krieg vermindern oder vermeiden.
Naja, wir haben ja auch, gerade als Deutsche, wir haben zweimal versucht, Europa in Schutt und Asche zu legen. Wir haben zweimal versucht, die Welt zu erobern und haben dabei Europa in Schutt und Asche gelegt. Das heißt,
war nicht schon eine gute Idee.
Wir müssen da sowieso wesentlich vorsichtiger mit diesem ganzen Thema umgehen. Also,
aber was ich so erlebt habe, kann schon sagen, dass die Deutschen bzw. die Bundeswehr dort im Einsatz schon eher die cleverere Armee ist. Da gibt es andere Einheiten oder andere Länder, die machen da ihren Job. Ob er jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Die interessieren sich nicht wirklich dafür.
Und das meine ich, also sind die ähnlich reflektiert? Das wäre ja dann wahrscheinlich die Frage. Ne? Also begreifen die das als etwas anderes als ich habe hier eine Straße zu sichern.
Ja gut, das beginnt natürlich immer erstmal individuell bei jedem Einzelnen, ob er das Selbstverständnis hat, warum er jetzt überhaupt da ist und geht dann natürlich hoch in die Führungsebene bis hin zum jeweiligen Verteidigungsminister der Länder bzw. zur Politik. Aber also die Bundeswehr, die macht da schon was Gutes und das quasi abzurunden, abzuschließen, das Thema. Wenn ich ins Bett gehe oder als ich jetzt eben da war, wenn ich da abends ins Bett gegangen bin und für mich quasi resümiert habe, hey, ich habe den Jungs, den afghanischen Polizisten, die sind auch alles Kumpels und wirklich dufte Typen, habe denen was beigebracht und die können damit in den nächsten zwei Wochen einen anderen Gangster fangen und den ins Gefängnis bringen quasi oder in das Strafverfolgungssystem einbringen, dann habe ich für meine kleine Welt, für mich individuell was Gutes getan und habe vielleicht die Welt ein Stück besser gemacht. Ob sie wirklich besser wird, weiß ich nicht, aber für mich individuell kann ich quasi mit einem Lächeln ins Bett gehen.
Norman, ich danke dir.
Holger, ich wünsche dir noch einen...
Wie lange musst du noch, wenn du kein Berufssoldat bist, wie lange hast du noch?
Holger, ich habe noch 2 Jahre Dienstzeit und bin schon schwer am Überlegen, was für eine Art Beruf ich später ergreifen möchte. Und da kommt dann auch wieder die Frage hinzu, wofür lebt man? Mache ich was Soziales? Bringe mich ein in die Gesellschaft sozial? Oder werde ich einfach stumpfer Banker und verdiene hier viel Geld? Also das ist
oder versuchst du beides zu verbinden? Wäre ja vielleicht auch möglich.
Das wäre natürlich hervorragend.
Ja. So ein richtiges Leben im Falschen sozusagen. Ne? Ja. Vielen Dank, Norm.
Ja, okay.
Bis zum nächsten Mal. Ruf wieder an.
Schönen Abend.
Tschüss.
Ciao.
Es geht um Gutes tun. Wir sind ein wenig abgeschweift zur Armee. Und jetzt schweifen wir wieder zurück zum Guten. 0880 5x5 ist unsere Nummer. Vorweihnachtlich frage ich, was kann ich denn eigentlich Gutes tun? Beziehungsweise, was tut ihr denn oder habt ihr denn Gutes getan? Was könnt ihr empfehlen, dass ich tun könnte? Es geht weiter mit Dennis aus Berlin-Kreuzberg. Hallo Dennis.
Hallo.
Was hast du denn Gutes auf der, wie nennt man das denn? Auf dem Kerbholz. Bei der hat man ja nur Schlechtes drauf. Egal.
Naja, wieso? Ich fange erst mal an. Es war so, ich habe aus was Gutes aus unserer Situation gemacht. Also weil unsere Situation war echt so, wir sind halt auf der Straße so jeden Tag gewesen. Und es war halt immer so, wir haben viel Blut gesehen und wir haben viel Messerstechereien gesehen und jeden Tag sowas. Und ich habe echt viel Gewalt gesehen in meinem Leben und wir sind mit Macheten auf die Straße gegangen.
Was, warum das denn, um Himmels Willen?
Wie?
Warum?
Es war einfach so, in unser Leben so.
Krass.
Also mit Moment.
Oh, du musst dein Radio ausmachen.
Ja, hab ich jetzt gemacht. Okay.
Wo war das? Also wo warst du unterwegs? Hast du irgendwie so eine Hut, wo du regelmäßig?
Kreuzberg. Ja.
Wo in Kreuzberg?
Kotti. Okay. Es war damals noch so, jetzt ist der Touristengegend geworden, aber damals war es halt schon ein bisschen anders so.
Wie lange ist es her, dass du bewaffnet unterwegs warst?
Ich weiß nicht, so jetzt bin ich 24, so ungefähr 10 Jahre oder 9, 8 Jahre ungefähr so, mhm. um den Dreh so. Und wie gesagt, also es ging halt immer so weiter und dann aus dieser ganzen, wir sind dann echt mit 60 Leuten auf die Straße und so immer gewesen und aus diese, da hat man auch, wenn man so viel Gewalt gesehen hat, dann hat man auch nicht an Schule gedacht oder an Arbeit oder sowas. Das Problem ist halt, dass man irgendwann, man wird halt auch erwachsen so. Aus diese, wir waren halt alle jugendlich und haben nur Blödsinn im Kopf gehabt und so. Mhm. Man wird halt irgendwann erwachsen und dann bleiben viele hängen. So auf Drogen oder auf Alkohol oder weiß nicht. Dann habe ich gesehen, meine Freunde sind aufgestanden und haben gleich Wodka getrunken und sowas. Habe ich alles gesehen so. Und habe ich mir gedacht, okay, du musst irgendwas ändern so. Und du musst irgendwas verändern. Du musst halt, weil du weißt, du kannst nicht die Welt verändern.
Ja.
Dann musst du deine Umgebung ändern. Also du musst deinen Freundeskreis musst du ändern, versuchen zu ändern. Und ich habe irgendwas gesucht, was jetzt nicht nur ein oder zwei Leute mit reinzieht, sondern viele Leute mit reinzieht. Und da bin ich auf Fußball gekommen. Ja. Und deswegen habe ich eine Fußballmannschaft gegründet. Und habe dann 15 Leute so aus dieser Sache rausgeholt und die hatten dann jede Woche ein Sieg. Jede Woche, wir haben echt am Anfang 15-0 verloren, 20-0 verloren und so.
Klar.
Aber es war egal. Weißt du, jeder ist nur noch gekommen irgendwann, um zu sehen, dass wir gewinnen.
Ja.
Also wir haben echt eine Hinrunde 15 Spiele gemacht und wir haben irgendwie jedes Spiel 20-0 verloren und 15-0.
Also gegen welche Mannschaften habt ihr gespielt? Also wo habt ihr eure Gegner gefunden?
Das kommt noch dazu. Mir ist diese Idee gekommen und ich bin so ein Typ, wenn es eine Idee gibt, mir ist scheißegal. Ich habe kein Geld, so, mir ist aber egal. Ich versuche alles, um das umzusetzen. So. Und ich habe einen Verein gesucht, der uns aufnimmt, aber der sich nicht in meine Mannschaft einmischt. So.
Ja.
Und ich habe in Neukölln eine Mannschaft gefunden so und die haben uns gleich aufgenommen und ich habe dann alles gemacht. Also ich habe so viel Schulden aufgenommen, aber es war mir scheißegal. Ich habe in 3 Jahren habe ich jetzt, die 3 Jahre gibt es diese Mannschaft schon, 3 Jahre habe ich ungefähr, sagen wir, 8.000 oder 9.000 Euro in diese Mannschaft reingesteckt. Und ich habe den Jungs habe ich, also wenn ich Jungs sage, aber die sind so in meinem Alter, so 23, 22 und so, habe ich Schuhe gekauft, habe ich Bälle gekauft und alles. Ich wollte einfach nur, dass es funktioniert. Das ist mir scheißegal gewesen, so wie viel Geld das kostet. Ich wollte einfach nur, dass ich dieses Bild nicht mehr sehe, dass ich meine Freunde mit blutenden Hosen und alles sehen muss. Einfach so, wir spielen Fußball, 90 Minuten und die denken eine Woche lang, dann wir haben heute verloren, nächste Woche wollen wir es besser machen, so, aber ohne Gewalt. So, und das war meine Idee so und es hat geklappt und 3 Jahre gibt es jetzt schon diese Mannschaft.
Wie heißt ihr?
SC Union Südost.
Und ich weiß gar nicht, ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht gut genug aus. Spielt ihr in irgendeiner Klasse, in irgendeiner...
Ich bin ganz unten, aber es war mir, wir sind halt ganz unten angefangen und so und jetzt, ich bin auch schon besser, gewinne auch viele Spiele so, aber wie gesagt, also es ist auch zum Beispiel, wir wurden auch vom Staat immer allein gelassen. Ich habe oft gesagt, ich brauche Unterstützung, ich kann das nicht alles tragen und so, vom Geld her und so, aber das interessiert die alle nicht so. Und dann habe ich mir gedacht, so, ey, du musst es irgendwie alleine durchziehen und ich habe alles reingesteckt, Ich habe so echt Sachen zu Hause verkauft und so und alles reingesteckt, um dass diese Mannschaft läuft, damit es funktioniert. Und ja.
Auf welche Weise sorgst du für deinen Lebensunterhalt? Also weil du ja sagtest, dann ist irgendwie gehst nicht zur Schule und dann also ohne Schulausbildung wird es schwer, einen Job zu finden.
Das
was machst du?
Das ist nochmal eine andere Sache. So, das ist auch so, wie hier ein vom Radio gesagt hat, das ist so eine Moralsache. Ich arbeite immer mit Schwarz. Ich habe 3 Arbeiten.
Mhm.
Ich rede offen so. Ich habe 3 Arbeiten. Ich arbeite 60 Stunden am Tag. Nur Sonntag halt nicht. Na, 17, 18 Stunden arbeite ich manchmal. Ich schlafe 6 Stunden und dann arbeite ich wieder.
Was arbeitest denn du?
Ich habe 3 Arbeiten, also ich arbeite früh im Restaurant, dann arbeite ich auf dem Markt und nachts arbeite ich wieder im Restaurant. Bis 3 Uhr nachts. Ich arbeite im Moment auch, aber es ist keine Arbeit, deswegen ist es egal.
Das hält man nicht lange durch, oder?
Ich mache jetzt schon, das mache ich, also ich hatte damals schon immer, ich habe immer schwarzer gearbeitet, aber ich habe jetzt arbeite ich so lange erst 2 Jahre. So. Ich muss irgendwie was durchmachen. Ich muss irgendwie Geld machen. Das ist meine eigene Schuld. So. Ich bin nicht zur Schule gegangen. Ich habe keinen Beruf gemacht. Nur wegen dieser Scheiße, weil ich so aufgewachsen bin. Weil ich sage ja immer so, wie deine Gegend ist. Bei uns so, ich habe dieses Sprichwort gelernt, zeig mir deine Freunde, dann sage ich dir, wie du bist. So. Und es ist einfach so, wenn man in so einer Gegend aufwächst, dann ist man so, dann wird man auch so.
Karl Marx hat gesagt, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Das heißt, so wie deine Umgebung ist, wirst du auch.
Ja, das stimmt.
Ja. Aber ich meine, wenn du die Kraft hast, 16 Stunden zu arbeiten,
ja,
dann wirst du doch locker die Kraft haben, einen Schulabschluss nachzuholen und nochmal was zu lernen.
Aber ich bin jetzt 24.
Ja, scheißegal.
Ich bin jetzt 24. Ich muss irgendwie.
Ja, Alter, ich bin 43. Ich habe gerade angefangen zu studieren.
Ja, okay. Aber ich versuche irgendwie Geld zu machen.
Ja.
Verstehst du? Also ist jetzt für mich auch spannend, so eine zweite Meinung so. Oder wie sagt man, dritte Meinung oder so?
Fremde, aus. Ja, egal. Genau. Außenstehende, jetzt habe ich's.
Genau. Also wie gesagt, ich bin 24, ich überlege mir, ich muss jetzt Geld machen, solange mein Körper durchhält. So, weil ich kann nicht. Es ist echt so, ich finde Arbeit, aber alles nur schwarz. Hier gibt keiner, so wo ich so in Berlin ist es echt so, dass man das also bei meinem Freundeskreis und ich habe viel Kontakt und so, aber man findet sehr viel Arbeit, aber alles nur schwarz. Also nichts auf Papier und sowas.
Mhm.
Und solange mein Körper durchhält, will ich versuchen, Geld zu machen. Und ich überlege mir, okay, wenn ich jetzt ein Jahr lang Schule mache, ich könnte das locker machen. Ich hätte schon den Kopf dazu, dass so viel Selbstbewusstsein habe ich schon.
Ja.
Dann müsste ich 3 Jahre eine Ausbildung machen.
Ja.
Dann bin ich 28.
Ja, und danach hast
dann
du aber.
Dann ist immer noch nicht klar, ob ich eine Arbeit habe. In Berlin ist echt, also ich habe Freunde,
im Zweifelsfall musst du halt woanders hinziehen oder sowas. Aber
ja.
Du hast halt das Problem, weißt du, wenn du jetzt irgendwie, solange du jung bist, beutest du deinen Körper aus und irgendwann bist du, weiß ich nicht, 40 oder sowas und dann ist dein Körper kaputt. Und dann geht's gar nicht mehr. Und das ist halt auch scheiße.
Ja, aber was will ich machen? Wenn du Ausbildung hast, dann verdienst du mit Ausbildung?
Das weiß ich, kommt drauf an, was für eine du machst, ne?
Ja, okay. Aber und danach, die Leute geben einem nicht viel Arbeit. Dann verdienst du mindestens, höchstens verdient man 1.500 Euro oder sowas. Das, ich weiß nicht. Also ich sage nicht, dass es wenig Geld ist, aber trotzdem, ich weiß nicht. Ja.
Das Schöne ist halt, also es gibt auch genug Berufe, wo du mehr als 1.500 Euro verdienst. Also ich weiß nur, mein Nachbar arbeitet, der ist irgendwie Wissenschaftler und der arbeitet bei VW in Wolfsburg.
Ja.
Und wenn der erzählt, was die Jungs verdienen, die da irgendwie Autos montieren, da lege ich die Ohren an. Also das ist richtig viel Kohle gewesen. Jetzt nagel mich nicht drauf fest, wie viel das war. Das war ein hoher Betrag, irgendwie 4.000 oder so. Also brutal viel Geld. Das geht halt alles. Also ich würde halt nur denken, weißt du, wenn du irgendwie jetzt nochmal auf Kohle verzichtest und irgendwie einen Schulabschluss machst, eine Ausbildung machst und selbst wenn es dann hinterher nur 1.500 sind, ja, die hast du aber dann sicher bis an dein Lebensende.
Ich weiß nicht, ob Arbeit das so sicher ist. Meinst du, Alter?
Kommt drauf an, was du lernst. Und frag mich nicht, was das ist, was du lernen musst. Keine Ahnung. Ich rate ja immer allen, Tischler zu werden, weil Holz repariert, also die Leute wollen immer Holz repariert haben, egal wo. Handwerk hat goldenen Boden sozusagen.
Ich weiß nicht. Also ich will. Ich mache, das Problem ist, wenn man so viel Geld verdient wie ich im Moment, ist es schwer, dann wieder so runterzukommen.
Ja, es versaut einen, ne?
Ja. Das ist irgendwie sehr schwer. Schon allein die Überlegung ist schwer und so zu leben ist schon schwer, weiß ich.
Jetzt haben wir schon wieder so weit abgeschweift.
Ja, tut mir leid.
Nee, das ist ja, das muss dir ja nicht leid tun. Ich finde das ja dann immer irgendwie, ich finde ja dann immer in euren Geschichten immer noch andere interessante Geschichten. Dennis, ich danke für deinen Anruf.
Okay.
Bis zum nächsten Mal.
Okay. Tschüss.
Gute Nacht, ciao.
Tschüss.
Es geht um Gutes tun. 0800 80 5 mal die 5 ist unsere Nummer. Ich wüsste gerne, was ihr Gutes tut, falls ihr Gutes tut und woran ihr denn eigentlich erkennt, was gut oder was schlecht ist. Guten Abend, Ingo.
Guten Abend.
Ingo, woran erkennst du, ob irgendetwas gut oder schlecht ist?
Puh, die Frage trifft mich jetzt eiskalt. Also, woran erkennt man das? Naja, wenn es einen sichtbaren Erfolg herbeiführt und aber eben auch nicht zum Nachteil anderer gereicht. Das muss natürlich auch sein.
Geht das überhaupt? Kann man irgendetwas unternehmen, was niemandem zum Nachteil gereicht?
Das ist jetzt die Frage von Ursache und Wirkung. Das ist schwierig zu sagen. Also das müsste man näher betrachten. Also kann ich jetzt nicht so auf die Schnelle beantworten. Habe ich mir noch keine näheren Gedanken darüber gemacht.
Was tust du Gutes?
Ich demonstriere seit einigen Jahren gegen Scientology.
Du demonstrierst gegen Scientology?
Genau, ich demonstriere dagegen und habe jetzt auch schon persönlich zwei Leuten beim Ausstieg geholfen.
Wow.
Beim Ausstieg aus Scientology. Mit vereinten Kräften. Ich weiß nicht, ob du schon mal etwas von Anonymous gehört hast.
Ja.
Hast du es schon gehört? Da gibt es dieses sogenannte Projekt Tonology.
Ja.
Und das wendet sich gegen Scientology. Und das läuft jetzt seit Februar 2008. Also genau genommen Januar 2008, aber seit Februar 2008 finden die Demonstrationen auf der Straße statt, also im echten Leben, nicht nur im Internet. Und ja, seitdem läuft es. Wir sind da immer monatlich vor dem Gebäude von denen und besuchen die Scientologen auch jeden Sonntag an ihrem Buchstand am Potsdamer Platz meistens.
Das ist dieser Stand, wo drauf steht, freier Stresstest, weil die zu doof sind, das Wort free in kostenlos zu übersetzen.
Ach so, ja, stimmt, ja, genau, also genau das ist es, genau, freier Stresstest.
Das wäre für mich schon Grund genug, mich mit solchen Leuten nicht einzulassen. Die sind sogar zu blöd, das Wort free richtig ins Deutsche zu übersetzen.
Ja, stimmt, also das ist lustig, ja, das ist eine gute Anekdote.
Jetzt freier Stresstest. Wieso, ja, sind die anderen Stresstests gefangen?
Naja, also die Scientologen sind auf jeden Fall gefangen in den Mauern der Bewusstseinskontrolle.
Mhm.
Und was übrigens im Volksmund oft fälschlicherweise als Gehirnwäsche bezeichnet wird, dabei ist Gehirnwäsche was anderes als das, was beispielsweise in Scientology passiert. Also Gehirnwäsche wurde zum Beispiel bei den US-Soldaten im Koreakrieg angewendet. Da war von Anfang an die Rollenverteilung klar. Es gibt den Gefangenen und es gibt die sozusagen die Wärter und sowas ist dann Gehirnwäsche. Wenn aber diejenigen, die Bewusstseinskontrolle ausüben, sich als Freunde ausgeben, was bei Scientology ja so passiert, also wenn man da hinkommt, dann sagen die ja nicht, wir sind ein gefährlicher Psychokult, sondern die sagen, wir sind deine Freunde, du bist cool und so weiter, dann nennt es sich Bewusstseinskontrolle.
Aha.
Und wir, also wir von Anonymous, wir sind eben, ja, wir haben irgendwie erkannt, dass das eine sehr negative Sache ist, diese Bewusstseinskontrolle. Natürlich nicht nur bei Scientology, sondern auch bei anderen Sekten und Kulten, bei den Zeugen Jehovas, Hare Krishna und auch in Unternehmen, also in Organisationen und so weiter. Aber weil es irgendwie so großen Spaß macht, haben wir uns Scientology ausgesucht.
Und, wie bist du überhaupt darauf gekommen?
Ja, ich bin tatsächlich sehr, sehr langweilig. Also meine Geschichte ist sehr langweilig. Ich habe eines Tages ein Familienmitglied hat den Fernseher angehabt.
Ja.
Und da lief eine Dokumentation über Scientology. Ich weiß nicht, ob er es jetzt geguckt hat oder nicht. Jedenfalls kam ich in dieses Zimmer, mir war langweilig, ich warf mich aufs Sofa und schaute diese Dokumentation über Scientology an und das war dann irgendwie der Tag, wo mein Interesse an Scientology begann und wo ich anfing, mich darüber zu informieren.
Mhm.
Und ja, bis heute lese ich täglich im Internet über Scientology nach und habe dann irgendwann im Jahre 2010, im Mai 2010 war meine erste Demo und seitdem bin ich fester Bestandteil von Anonymous Berlin und demonstriere ja mindestens einmal im Monat gegen Scientology, meistens aber fünfmal im Monat. Und es ist eben, ja, es ist eben so, also ich habe eben diesen einen Aussteiger von Anfang an begleitet. Also den habe ich tatsächlich noch gesehen, als er noch ein Scientologe war. Wir haben dann eben Fotos gemacht. Wir machen diese Fotos zum Schutz für uns. Also wir haben immer da eine Kamera am Laufen, weil da gab es auch schon körperliche Übergriffe von den Scientologen an uns.
Ach echt, werden die handgreiflich?
Absolut, ja, ja. Oh. Wir haben schon, also wir tragen ja Masken. Ich weiß nicht, ob jetzt jeder Zuhörer Anonymous kennt. Wir tragen eben so eine Plastikmasken.
Guy Fawkes Maske.
Guy Fawkes Maske, genau, zum Schutz unserer Identität und auch eben gleichzeitig als weltweites Erkennungsmerkmal. Und es gab dann eben auch bisher schon zerschlagene Masken, also richtig so in der Mitte durchgebrochen, weil eine Scientologin sehr schlecht gelaunt war offenbar und einfach zugeschlagen hat. Und ja, es kommt öfter vor, dass die irgendwie zu uns kommen und unsere Masken hochheben wollen oder uns auch einfach beleidigen und so weiter. Also die sind schon sehr.
Das ist interessant.
Geladen.
Also was ich über Scientology bisher so gehört habe, ist, dass die niemals handgreiflich werden, damit sie eben auch nicht angreifbar sind, sondern dass sie dich so lange provozieren, bis du selber handgreiflich wirst.
Dann solltest du dir mal bei YouTube das Video angucken, wo man sieht, wie der Anonymous Berlin Aktivist geschlagen wird.
Wo wir bei YouTube sind, empfehle ich immer für alle, die wissen wollen, was Scientology eigentlich ist, wie deren Glaubenssätze aussehen und auch wie deren Marketingstrategie aussieht. Ich empfehle da immer die South Park Folge Trapped in the Closet.
Sehr gut, ja.
Es gibt tatsächlich eine Folge von South Park, die beschäftigt sich mit Scientology. Da wird, ich glaube, es ist Kyle, wird von den Scientologen verkauft als die Wiedergeburt von L. Ron Hubbard, dem Erfinder dieses Kultes. Und da ist tatsächlich einmal ein schöner Abriss darüber, was irgendwie sehr schön ist, weil es ist eigentlich eine sehr lustige Folge auch. Ein sehr schöner Abriss darüber, was Scientology eigentlich ist, was das bedeutet, was die für, ja, und vor allen Dingen auch, was deren Trick ist, sich gegen Kritik zu immunisieren. Weil die betreiben halt ein Geschäft und immer dann, wenn man ihnen das vorwerfen will, sagen sie, naja, wir sind eine Religion und genau. Wir haben Glaubensfreiheit.
Genau, was ihnen in den USA auch sehr gut gelingt noch, also es ist wirklich, also dieses Jahr ist das desaströste Jahr für Scientology jemals, behaupte ich. Also es ist so unglaublich viel passiert, es sind so hochrangige Leute ausgestiegen, alleine die Trennung von Katie Holmes von Tom Cruise hört sich banal an, hört sich wie so eine prominenten Geschichte in der Regenbogenpresse an, ist aber ein massiver Einschlag gewesen in Scientology. Und es ist wirklich, also es würde jetzt den Rahmen sprengen, aber es sind so viele Sachen passiert, die sehr schlecht sind für Scientology und auch schlecht für die Menschheit. Also es sind zum Beispiel in diesem Pseudo-Drogen-Rehabilitierungsprogramm, es nennt sich Narconon, es ist eine sehr gefährliche Einrichtung, da sind innerhalb von 9 Monaten 3 Menschen gestorben.
Oh.
Und es ist eben ein Drogen-Rehabilitierungsprogramm, also da sollten Menschen eigentlich nicht sterben, sondern im Gegenteil sozusagen vom Tod weggeholt werden. Und da ist jetzt auch, da wird jetzt auch ermittelt vom Gesundheitsausschuss in den USA und auch vom FBI und so weiter. Also normalerweise hat Scientology in den USA so eine Immunität und die wackelt sehr stark. Also die wackelt immer mehr und in Deutschland, ja, in Deutschland ist der Widerstand ja von den Behörden auch schon sehr groß. Die werden vom Verfassungsschutz beobachtet und viele hochrangige Politiker, sehr, sehr lautstark ist immer Günther Beckstein. Die sprechen sich dagegen aus und ja, also in Deutschland ist ja schon die generelle Marschrichtung gegen Scientology und wir von Anonymous, wir sind so direkt vor Ort irgendwie, also wir sind immer am Stand von denen, wir sind an dem Gebäude, das nennt sich Org von den Scientologen und wir reden auch mit denen, wir haben, genau, Org, so die Andy Borg, nur ohne B, und also wir reden, also wir haben so 2 Punkte, an denen wir ansetzen, also jetzt nicht irgendwie als vorgegebene Leitlinie oder so. Wir sind einfach, das habe ich eigentlich für mich so festgelegt und habe beobachtet, dass es bei anderen auch so ist. Erstens wollen wir natürlich die Öffentlichkeit warnen und das Bewusstsein über die Gefährlichkeit des Scientology-Kults aufklären und einfach steigern. Und der zweite Punkt ist auch natürlich, dass wir mit den Scientologen in Kontakt treten wollen, dass wir mit denen reden wollen, dass wir denen vielleicht Denkanstöße geben wollen und denen helfen wollen, auch einfach mal zu hinterfragen, weil dieses Hinterfragen ist ja vollkommen ausgeschaltet. Bei jemandem, der in der Bewusstseinskontrolle steckt.
Funktioniert das? Also schafft ihr das, die Mauer, die vor ihrem Verstand haben, irgendwie löchrig zu argumentieren oder irgendwie sowas?
Also, naja, es ist schwierig, das in einem Gespräch so direkt zu tun, weil eben auch die Rollen klar verteilt sind. Also wenn ich da stehe mit einer Maske und da kommt ein Scientologe und ich rede mit dem, dann ist der eben von Anfang an so, dann denkt er sich schon, ah, hier so ein unterdrückerischer Mensch und weiß ich nicht, so ein Feind und so weiter. Aber ich kann ja mal ganz kurz darstellen,
so, wie das eigentlich aber ist aber doch jedes Argument auf deiner Seite, denn du musst doch im Grunde nur sagen, es ist egal, wie ich aussehe, weil meine Botschaft die Wahrheit ist.
Ja, aber die sind so indoktriniert ja, und so einfach indoktriniert, die können das nicht glauben. Also ich bin der Feind und alles, was ich sage, ist falsch und sogenanntes Endtäter. Aber ganz kurz dargestellt, wir haben einen herausgeholt, der war bei den Scientologen, das war ein Scientologe, auch ein relativ hochrangiger Scientologe, aber noch ziemlich jung. Und den haben wir dann mal fotografiert bei einer Demo.
Mhm.
So, also nicht, wir haben jetzt nicht sein Gesicht fotografiert, sondern wir haben eben Fotos gemacht. Wir machen da auch immer so Berichte von den Demos und da war er drauf zu sehen und dann ist er in Eigenregie, obwohl er das natürlich nicht durfte eigentlich, ist er ins Internet gegangen und hat uns mit diesem Internet-Chat IRC hat sich das kontaktiert und hat darum gebeten, diese Fotos rauszunehmen.
Mhm.
Und glücklicherweise war eine Anonymous-Aktivistin namens MJ, die sehr viel weiß und auch eine sehr große Erfahrung hat in dem ganzen Gebiet, war gerade online und hat eben ihn dann in so privaten Gesprächen angeschrieben und hat ihn gefragt, warum er denn eigentlich was dagegen hat, da zu sehen zu sein und hat einfach sehr lange und viel und ausgiebig mit ihm geschrieben. Und irgendwann haben die dann geskypt, also haben sie sozusagen telefoniert übers Internet. Und dann kam es plötzlich zu einem Treffen, zu einem Kaffee. Und am Ende lief es dann darauf hinaus, dass der Scientologe wollte aussteigen. Er hatte auch vorher schon Zweifel und das war dann sozusagen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Und letztendlich stieg dann auch die Mutter aus und der Bruder von ihm.
Mhm.
Also da war die ganze Familie wurde rausgeholt und ich habe da auch maßgeblich dran teilgenommen. Ich war von Anfang an daran beteiligt und ja, es ist eben auch nicht nur, dass man irgendwie akut hilft und akut die Leute rausholt und die Voraussetzungen schafft, sondern es ist schon eine langfristige Sache. Man muss da sein und man muss auch mal irgendwie nachts ans Telefon gehen können, wenn die Person nicht mehr weiter weiß und vielleicht doch wieder zurück will. Die sind eben sehr verzweifelt, diese Menschen, und ja, sind sehr leer am Anfang und suchen irgendwas, was sie erfüllt, aber finden nichts und erwägen dann tatsächlich entgegen aller Vernunft, obwohl sie genau wissen, dass es eigentlich schlecht für sie ist, erwägen die tatsächlich wieder zurückzugehen.
Mhm. Weiß man eigentlich, wie viele Mitglieder dieser Kult hat?
Also Scientology selbst, aber das betone ich jetzt ganz ausdrücklich, Scientology selbst, und den darf man nicht glauben, sagt, wir haben irgendwie 10 Millionen. Und jedes Jahr sollen 4 Millionen mehr werden,
ja,
aber
sicher.
Seit Jahren sind es angeblich 10 Millionen. Ja, also mhm. Schwachsinn.
Weltweit meinen die das oder meinen die das bundesweit?
Weltweit, okay. Weltweit. Also so verstrahlt sind sie dann doch noch nicht. Und seriöse Schätzungen gehen aber jetzt mittlerweile tatsächlich nur noch von 40.000 bis 50.000 Scientologen auf der Welt aus.
Weltweit?
Weltweit, ja. Also in den USA sind sie vor kurzem, vor 2 Jahren oder so, die USA gibt immer so eine Religionsstatistik raus.
Ja.
Und da sind die Scientologen vor, wie gesagt, 1 oder 2 Jahren in die Kategorie Sonstige abgerutscht. Also vorher hatten die immer noch ein eigenes Kuchenstück mhm. auf dem Diagramm und mittlerweile sind sie bei den sonstigen Religionen. Und ja, also es gibt in Deutschland gibt es ein Bundesland, ich glaube Nordrhein-Westfalen, aber ist jetzt also ohne Gewähr, wo sie irgendwie Zuwachs haben, komischerweise.
Mhm.
Aber es ist das einzige Bundesland und ansonsten geht es auch hier bergab. Und das können wir auch beobachten. Wir sind ja jetzt seit Jahren an diesem Gebäude und es wird einfach immer weniger und es wird auch definitiv nicht mehr. Also es ist ja sehr, es geht bergab und das ist ja auch richtig so.
Und wenn Scientology dann weg ist, was machst du dann?
Dann
die nächste Psychosekte.
Dann bekämpfe ich die Homöopathie, weil das ist genau der gleiche Betrug.
Ingo, ich danke für deinen Anruf.
Ich danke auch dir mal.
Gute Nacht, ciao.
Gute Nacht, tschüss.
Es war übrigens, sagt das Internet, Stan, der in dieser South Park-Folge für die Reinkarnation des Gründers dieser Sekte gehalten wurde. Also South Park-Folge Trapped in the Closet. Wenn ihr könnt, schaut sie euch auf Englisch an, gebt ihr den South Park-Episoden-Player im Internet, da gibt es die Folgen darin auch auf Englisch. Die Witze, die da drin erzählen, versteht man auf Englisch. Also sie sind auf Englisch einfach wesentlich besser, weil bestimmte Redewendungen wie zum Beispiel Trapped in the Closet kann man nur sehr, sehr schlecht ins Deutsche übersetzen und ich glaube, es ist ihnen auch nicht wirklich gelungen. Ich will jetzt nicht spoilern, schaut es euch einfach. Das ist wirklich eine sehr interessante und sehr lustige South Park-Folge. Es geht heute um Gutes tun hier in der Late Line und ihr seid eingeladen anzurufen unter 0880 5x5 zu erzählen, was ihr denn Gutes tut. Jetzt habe ich hier so eine Auswahl. Wen nehme ich denn mal? Ich nehme mal, wer wartet denn am längsten? Fasel ich euch eigentlich die ganze Zeit hier einen vor? Wir nehmen mal den Mike. Hallo Mike.
Hallo, Holger.
Mike, was tust du Gutes?
Wir tun Gutes. Meine Frau ist gerade Bundesfreiwilligendienst, macht hier in einem Behindertenheim.
Buffdiene ist sie.
Buffdi, ja. Das ist das Wort, was niemand so leiden kann, wenn man das sagt.
Na gut, ich war Zivi, ist ja auch nicht besser.
Ja, aber ihr macht es riesen Spaß, eben halt auch mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten.
Mhm. Ja. Wie kommt sie dazu, Bundesfreiwilligendienst zu machen? Hat sie gerade nichts Besseres zu tun oder wie?
Naja, sie ist von ihrem ehemaligen Chef ziemlich verarscht worden und 3 Jahre nur 400 € Basis. Und dann hat sie gesagt, das ist nicht jetzt die Erfüllung. Sie ist gelernte Buchbinderin, also nicht maschinell, sondern eben halt mit Hand, mit Büchern nähen und sämtlichen, na, was dazugehört. Und das war eben halt nicht die Erfüllung für 400 € dort jeden Tag sich an die Maschinen zu stellen und irgendwelche Grabschleifen zu drucken. Und da habe ich sie dann, wo das rauskam, habe ich sie drauf gebracht, dass sich doch dort einfach mal zu bewerben. So, und das hat dann funktioniert. Und in Chemnitz gibt es da mehrere Niederlassungen, sage ich mal, wo sie da drin ist. Und dort arbeitet sie jetzt und kommt auch mit viel Freude nach Hause und erzählt, was sie alles gemacht hat und so weiter und so fort.
Das geht aber nur ein Jahr, oder?
Nein, anderthalb Jahr. Das kann sogar, glaube ich, nochmal verlängert werden. Aber das weiß so richtig keiner, weder von den Behörden noch sonst irgendwie. Es ist mal im Fernsehen gekommen, dass es irgendwie die Schule selber nochmal verlängern kann. Sie hat jetzt ein anderthalb Jahr, sie hat einmal selber verlängert. Das geht, das wird bloß noch genehmigt oder ist genehmigt worden. Und sie macht das jetzt erstmal bis nächster September.
Und da gibt es dann irgendwie, gibt es so Aufwandsentschädigung gibt es dabei dann auch, ne? Oder?
Ja, 439 € oder was sie da verdient. Okay. Aber wie gesagt, sie fängt früh um 7 an und ist eben halt auch erst 14:30 fertig. Also es ist so ein ganzer Tag Knochenjob auch für sie. Weil ins Becken, Wasserbecken, Bewegungstherapien und eben halt steht sie überall parat und muss da mitmachen und sowas, wie gesagt. Ja. Also ist schon, und dann nachmittags kommt sie nach Hause und hat dann selber noch zwei Quälgeister zu pflegen.
Und du bist Knochenmarkspender, sagst du?
Knochenmarkspender, genau. Ich bin Knochenmarkspender, ich habe Knochenmark gespendet.
Ach, du bist tatsächlich auch schon abgerufen worden von der DKMS sozusagen. Mike?
Holger?
Jetzt geht's wieder. Die DKMS hat sich also schon bei dir gemeldet und hat gesagt, hier, komm mal vorbei, oder wie?
Nee, ich bin nicht über DKMS, ich bin über das DRK, Deutsche Rote Kreuz, reingekommen. Ich war auch Blutspender und da bin ich drauf angesprochen, ob wir das nicht mal machen wollen. Und da habe ich gesagt, okay, mach mal. Und dann kam auch, das muss wohl schon zum Regensport ausgeartet sein, bei manchen sogar. So ist es mir damals gesagt worden. Also da waren schon welche, die haben so 2-3 Mal schon Knochenmarkspende gemacht und so weiter und so fort. Bei mir war es mit einer größeren OP, da gibt es wohl auch noch verschiedene. Ich hatte die OP.
Mhm. Ja, und es gibt irgendwas, was wie so eine sehr aufwendige Dialyse ist und es gibt eine OP, ne, wahlweise.
Richtig.
Was ich aber so in den ganzen FAQs immer so gelesen habe, ist, dass diese OP relativ selten nur noch angewandt wird.
Genau, aber ich war in der Uniklinik in Dresden und das war auch gar kein Thema. Und man sieht so, ich meine, ich habe dort dann, glaube ich, auch 2 Tage auf der Station gelegen, wo direkt Krebserkrankte sind, beziehungsweise hat man auch rüber in die Kinderstation gucken können und da muss man nichts sagen. Also das ist, na, ich sage, wie gesagt, wir haben selber, mein Sohn ist 7, meine Tochter ist 5 und wünschen... Nee, um Gottes Willen nicht.
Was ist denn da gemacht worden bei der OP? Also war richtig so mit Vollnarkose und sowas?
Mit LMA-Tablette und Vollnarkose, ja.
Mhm. Und was haben Sie denn rausgeschnitten?
Das wird hinten aus dem Knochenmark entnommen. Da kriegt man erst Spritzen, dass das raus, wie gesagt, rausgelockt wird. Und das ist wohl heutzutage sogar mit Spritzen wird das bloß noch rausgezogen und so weiter und so fort. Ist... Wie gesagt, wir hatten dann so ein Treffen von den Leuten, die in dem Jahr dann gespendet haben. Mhm. Und da hatten dann die Frauen erzählt, eben halt, dass über 24 Stunden dann eben solche Lockstoffe, den Grund haben wollten. und haben das dann per Spritze rausgeholt aus dem Knochenmark hinten. Ja.
Weißt du, an wen du gespendet hast und ob der überlebt hat?
Er hat nicht überlebt, das habe ich dieses Jahr erfahren, weil es ist eine Sperrfrist von 2 Jahren drin. Mhm. Wir haben ein Dankschreiben zwar gekriegt aus den USA, aber ich habe jetzt dieses Jahr habe ich in DRK Dresden nachgefragt und da kam dann nach so 3-4 Wochen kam dann die Nachricht, dass er eben halt einen Rückfall wieder bekommen hat.
Scheiße.
Und eben halt, ja. Na,
ja. Ein Versuch war es wert, halt, ne?
Ja, wie gesagt, also jederzeit auch wieder. Ich meine, kein Thema. Meine Frau hatte selber Leukämie als Kind und wie gesagt, die war da auch ganz stolz drauf, sag ich mal, jetzt im übertriebenen Sinne, dass ich das durchgezogen habe halt. Ne?
Mhm.
Auch mit viel Ärger verbunden mit den Krankenkassen und mit dem Arbeitgeber. Also es war auch.
Ach echt, nicht nur spielen die da nicht mit oder was?
Die Krankenkasse überhaupt nicht. Nee, wenn ich hatte ja zum Beispiel solche Chirurgenpflaster drauf und da bin ich eben halt zum Arzt gegangen und das hat die Krankenkasse nicht übernommen und was weiß
ja, das
ich
ist
alles.
Ja, blöd.
Also man wird da auch nicht richtig unterstützt in dem. Da hatte ich bloß das DRK, da bist du dann halt zum Blutspendedienst gegangen, könnt ihr mal hier das Pflaster vielleicht mal wechseln, weil
das ist ja auch
nicht, seit einer Woche drauf.
Das ist ja auch nicht in der Sache, da könnten die Krankenkassen ja auch mal irgendwie ein bisschen kulant.
Wie gesagt. Und was wir noch machen, wir sind in einem Kinderheim tätig in Chemnitz auch noch, nebenbei auch noch, wie gesagt. Ja, also da helfen wir auch aus, wenn dort mal Hilfe gebraucht wird und wie gesagt, das kostet 10 Euro im Jahr, sage ich mal. Das ist uns nicht am Arsch gebacken. Man hört es, glaube ich, unter mir läuft ein großer Diesel. Also ich fahre auch LKW, dein Lieblingsberuf, habe ich so rausgefunden.
Nein, das ist der Beruf, mit dem ich die meiste Romantik verbinde, obwohl das wahrscheinlich auch genauso unangebracht ist, damit Romantik zu verbinden.
Ja, naja, gut. Wie gesagt, ich fahre sehr gerne, muss ich dazu sagen, aber man hat ein Problem. Man hat Familie und man muss auch schon wo Geld verdienen und man verdient das bei uns im Osten überhaupt nicht mehr richtig. Wie gesagt, ich komme aus dem Chemnitzer Raum. Man kann das alles vergessen. Ich gehe jetzt wieder im Fernverkehr und fahre nach Bayern, was natürlich schon einen großen Knick in der Beziehung und halt in bei den Kindern hervorruft. Ne?
Andere gehen angeln.
Ja, ja, so ungefähr. Das habe ich auch mit meinem Vater gemacht, das muss man nicht haben.
Mike, ich sag mal danke, weil ich habe nur noch 5 Minuten und noch jede Menge Leute in der Leitung. Und
ich wollte eigentlich noch was zu der einen jungen Dame sagen.
Ja.
Sie hat ja richtig schöne Werbung für einen Tierarzt gemacht, weil sie eigentlich, dass der dafür Geld nimmt, Tiere zu pflegen und so weiter und so fort. Das sollte sich doch nochmal auf der Zunge zergehen lassen.
Gemeinnützig ist es nicht. Ja.
Und richtig. Und nicht gerade wenig, sage ich mal.
Echt nicht?
Da verdient
gar
natürlich.
Nicht,
ja, wir haben selber 2 Tiere. Wir wissen, was so eine Spritze kostet und so weiter und so fort. Also es ist schon relativ teuer.
Mhm.
Und dann zu dem Bundeswehr.
Stimmt, ist mir überhaupt nicht klar. Ist ja nicht gemeinnützig, so ein Tierarzt.
Also mir ist da die Hutschnur hochgegangen, hoch 3. Also wie kann man denn... Ich meine, wir haben selber Wasserschildkröten, wir haben einen Hund, eine Katze und so weiter und so fort. Ne? Aber ein zoologischer, wir haben eine Beratung, wir haben einen kleinen zoologischen Laden, wo wir gerade die Wasserschildkröten hergeholt haben und so weiter. Wir sind dort 1A betreut worden und sowas. Ne? Und wenn wir da ein Problem haben, dann können wir jederzeit uns dorthin wenden. Also wir brauchen dringend keinen Tierarzt, der da einen Haufen Kohle. Wie gesagt, ich habe ehemaligen Freundeskreis hatten wir einen Tierarzt, der ist dann so abgekommen, weil er eben halt Geld verdient hat. Ne? Und, sag ich mal, im Gegensatz zum normalen Arzt, der irgendwo am Hungertuch nagt, ne? Nach den heutigen Aussagen verdienen die richtig viel Geld. Ja. Und was ich noch zu den Bundeswehrmann sagen wollte, Polizei ausbilden da drüben mag schon gut und gerne sein, aber kommt dann die Taliban und sagt dem, hier, hast ein Tausender, ist er bestechlich. Also ich weiß nicht, ob das so
viel Sinn da bringt. Die Frage ist, ob er notwendigerweise bestechlich ist.
Ja,
das ist halt,
aber die Taliban ist ja immer noch da drüben sehr stark involviert. Man sieht ja die Reportagen auch, die da auf N24 und sonst wo laufen.
Aber du musst halt irgendwo einen Anfang machen. Ne? Du kannst halt, das Problem ist halt, natürlich kann man hingehen und sagen, naja gut, Pech gehabt, lassen wir euch halt allein mit eurem Schwachsinn, mit euren Schwachsinns-Islamisten da. Aber damit, das ist halt auch irgendwie, also das kannst du halt auch nicht bringen.
Ja, wie gesagt, aber die kriegen ja Geld nach Schübe, sind immer stetig da. Ja. Deswegen, heutzutage kann man sich da auf nichts mehr verlassen, ob das funktioniert oder nicht. Das ist ein Anfang.
Nee, aber ausprobieren muss man es.
Also, richtig, so sieht's aus.
Man darf es halt nicht unterlassen. So, und jetzt schmeiße ich dich wirklich raus, Mike. Nichts für ungut.
Alles klar, ich danke dir trotzdem.
Gute Fahrt noch.
Ja. Jo. Danke.
Tschüss. Und ich begrüße Alexander. Hallo Alexander aus Brühl.
Hallo.
Brühl in Baden oder Brühl in Nordrhein-Westfalen?
Nordrhein-Westfalen.
In Nordrhein-Westfalen. Was soll ich Gutes tun? Oder was tust du Gutes?
Ja, ich tue gemeinnützige Werkstatt im Brühl-Erft-Kreis und
für alle, die zuhören, das ist in der Nähe von Köln.
Ja, von Köln, ja. Da tun wir Leute für Leute, die wenig Geld haben und tun wir so Möbel spenden und abholen und liefern und alles Mögliche.
Du arbeitest in dieser Werkstatt oder das ist deine Werkstatt?
Nein, ist nicht meine Werkstatt. Ich bin schwerbehindert, aber ich habe einen Gruppenleiter, der leitet hat und ja.
Gemeinnützige Werkstatt heißt, ihr verdient kein Geld oder wie? Also ihr macht keinen Gewinn.
Doch, ne? Ich verdiene ein Geld. Vom Werkstatt verdiene ich Geld.
Was für eine Schwerbehinderung hast du?
Ich bin psychisch krank.
Was für eine Krankheit hast du, wenn du darüber reden magst? Also geht mich natürlich nichts an, aber.
Ja, ich habe einen schweren Unfall hinter mir. Ich habe einen Knochenentzündung, also Knochenentfall, also ja, ist schon schwer.
Du hast Konzentrationsprobleme auch, ne?
Ja, ich habe auch Konzentrationsprobleme.
Wie viele Leute arbeiten da bei dir in der Werkstatt?
200 Mann.
200?
Ja, wir sind schon eine große also sind wir schon ganz groß und wir machen schon eine gemeinnützige Werkstatt und wir tun für Leute, die wenig Geld haben, tun wir Möbel und tun wir schon liefern und abliefern und ja, gut, ich bin psychisch krank, ich hatte einen Unfall hinter mir, das ist, ich hatte einen Unfall, ich bin 12 Meter runtergeflogen vom Fenster und dann habe ich einen Knöchelbruch gehabt und dann hatte ich einen Handgelenkbruch und noch Schock und ja. Ja, es ist ein bisschen Demenz.
Weißt du, ob ihr in der Werkstatt, also sucht ihr da noch Leute oder seid ihr überbesetzt?
Also, wir suchen Leute, ja, wir suchen Leute immer weiter, ja.
Das heißt, man könnte was Gutes tun, wenn man eine Behindertenwerkstatt gründet? Nee, gar nicht.
Ja, ich bin jetzt in der Behindertenwerkstatt schon seit 2001.
Ja.
Und ich bin jetzt seitdem angestellt, weil ich tue was für die Rentenversicherung und ist alles gut und ich habe auch eine EU-Rente und ist alles gut.
Alexander, die Sendung ist zu Ende. Ich danke für deinen Anruf.
Ja.
Gute Nacht.
Ja, tschö.
Tschö. Und das war die Late Line für heute. Morgen gibt's wieder eine Late Line, dann habt ihr das zweifelhafte Vergnügen, wieder mit mir sprechen zu müssen, beziehungsweise euch von mir besenden zu lassen. Denn die Kollegin Corneli, die macht einen Monat Urlaub. Das heißt, ich vertrete Caro jeden Mittwoch. Morgen reden wir dann übers Spießertum. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Gute Nacht.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Bremen 4.
Das Ding. Enjoy.
Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
Und 103.7 unser Ding. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.